Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.
Herzlich willkommen zurück im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Unsere kleine Sommerpause ist zu Ende. Wir haben jetzt noch ungefähr 6,5 Wochen bis zur Wahl und wir starten in die heiße Wahlkampfphase mit einem Veranstaltungsmitschnitt von der Veranstaltung Teamspieler, drei Oberbürgermeister im Gespräch. Diese Podiumsdiskussion, die hat stattgefunden am Montag, 5. September. Wir spielen sie weitestgehend ungekürzt. Sie erklärt sich von selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Ton ab.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Brauwerk Freistil in der Wörthstraße in Tübingen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich begrüße auch die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer, denn wir zeichnen diese Veranstaltung auf und werden es auch als Podcast veröffentlichen. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur und Autor, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich engagiere mich ein wenig in diesem OB-Wahlkampf hier in Tübingen und ich moderiere eben auch diesen Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer, den ich Ihnen neben dieser Veranstaltung heute hier auch sehr ans Herz legen möchte. Jetzt beginnt langsam so wirklich die richtige heiße Wahlkampfphase. Es sind noch 7 Wochen bis zum Wahltag am 23. Oktober und gerade hat der Klopfer schon gesagt, es ist wirklich erstaunlich, dass an diesem lauen Sommerabend so viele von Ihnen die Kommunalpolitik einem Abend im Biergarten oder auf der Terrasse vorgezogen haben. Insofern vielen Dank an Sie alle, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben aber auch eine spannende Veranstaltung. Wir haben drei Oberbürgermeister im Gespräch unter dem Sammelbegriff Teamspieler. Warum das so ist, das werden wir gleich uns anschauen. Wir haben Richard Arnold von der CDU, Matthias Klopfer von der SPD und Boris Palmer von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen hier in Tübingen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ganz kurz zur Organisation. Ich stelle mir ein Drei-Säulen-Modell vor. Ich möchte zunächst einmal darüber sprechen, über den Teamspieler Oberbürgermeister allgemein, dann den Teamspieler Oberbürgermeister in diesem Trio, also konkret Ihre Zusammenarbeit, die Sie seit Jahren jetzt schon pflegen, und dann Teamspieler Oberbürgermeister und aber auch Gesellschaft, also einmal den Ausblick wagen, was für Herausforderungen kommen auf Kommunen eigentlich in den kommenden Wochen und Monaten zu und wie viel Teamspiel brauchen wir auch da. Aber zu Beginn möchte ich Ihnen die Anwesenden auf diesem Podium noch ein bisschen genauer vorstellen. Richard Arnold von der CDU ist Jahrgang 1900.
Muss man?
wurde in Schwäbisch Gmünd geboren. Er studierte Verwaltungswissenschaften in Konstanz und Frankfurt. Und politische Stationen waren im Staatsministerium in Stuttgart und als Leiter der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel.
Und ich war im Landwirtschaftsministerium auch noch. Wichtig, Landwirtschaftsministerium.
Okay. Ja. 2009 wurde er zum Oberbürgermeister gewählt in seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd und 2016 bestätigt im Amt und bekannt geworden ist der Gmünder Weg in der Flüchtlingspolitik, der eine schnelle Einbindung von Geflüchteten in die Stadtgesellschaft vorsieht, durch dezentrale Unterbringung in der Stadt, durch Deutschkurse und durch frühzeitige Einbindung in Arbeit. Herzlich willkommen, Richard Arnold. Vielen Dank. Matthias Klopfer von der CDU, den Jahrgang lasse ich jetzt.
Nein.
Von der SPD, Entschuldigung, um Gottes Willen.
Schutzbehauptung.
Matthias Klopfer von der, das Gute ist, beim Podcast kann ich das jetzt rausschneiden. Matthias Klopfer von der SPD, Jahrgang, das wollte ich ja weglassen, studierte Geografie, Politik und Sportwissenschaften in Stuttgart. Und seine politischen Stationen, die ersten waren im Dunstkreis der Landespolitik. Er war persönlicher Mitarbeiter bei einem Landtagsabgeordneten. Er hat den Wahlkampf gemacht, der SPD im Jahr, den Landtagswahlkampf der SPD im Jahr 2001. Und dann war er von 2001 bis 2006 Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion im Stuttgarter Landtag. 2006 wurde er dann zum Oberbürgermeister gewählt, und zwar in Schorndorf, und dort ebenfalls für eine zweite Amtsperiode bestätigt. 2021 wurde er dann zum Oberbürgermeister gewählt in Esslingen und hat dadurch, kann man sagen, an diesem Podium die Verantwortung für die Stadt mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. Darüber hinaus ist er ehrenamtlicher Vorsitzender der Sportregion Stuttgart. Herzlich willkommen, Matthias Klopfer. Und Boris Palmer, Bündnis 90 Die Grünen, Jahrgang lasse ich weg, studierte Geschichte und Mathematik in Tübingen und Sydney, hatte politische Stationen zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion, war dann selbst Landtagsabgeordneter von 2001 bis 2007, umwelt- und verkehrspolitischer Sprecher, und viele werden sich daran erinnern, vor allen Dingen auch als Gegner und Wortführer in der Diskussion um Stuttgart 21 bekannt geworden. 2007 wurde er zum Oberbürgermeister von Tübingen gewählt und 2014 im Amt bestätigt. Ja, man kann sagen, er hat bundesweite Bekanntheit erlangt, unter anderem durch Klimaschutz, durch ungewöhnliches Verhalten, was das was den Dienstwagen angeht in Tübingen zum Beispiel. Das hat ja in Baden-Württemberg für Kontroversen gesorgt. Hat aber auch viele Initiativen auf den Weg gebracht, die bundesweit Beachtung gefunden haben, zum Beispiel zuletzt die Verpackungssteuer oder das Tübinger Modell in der Corona-Krise. Und wie Sie alle wissen, er kandidiert für eine dritte Amtszeit und würde sich vermutlich am 23. Oktober sehr stark über Ihre Stimme freuen. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Damit steigen wir mal ein in die Frage der Oberbürgermeister als Teamspieler. Herr Arnold, kann man Oberbürgermeister einer Stadt sein, ohne Teamspieler zu sein?
Ja, deswegen habe ich mich auch gewundert über diese Frage, weil wenn Sie Oberbürgermeister sind, ja, dann sind Sie der OB. OB heißt zunächst mal, da witzeln Sie bei mir in der Stadt ohne Bedeutung. Aber da ist schon was dran, da ist schon was dran, weil Sie können natürlich eine Stadt nur führen, wenn Sie die Menschen, wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie die Stadtgemeinschaft begeistern. Und so etwas geht natürlich nur, wenn Sie sich zusammentun mit anderen. Und wenn Sie eine gute Politik durchsetzen wollen, dann müssen Sie die Menschen überzeugen, und dazu brauchen Sie auch Verbündete. Und deshalb geht es nur im Team, nie alleine.
Herr Klopfer, was sagen Sie, warum, haben Sie vielleicht ein Beispiel, warum Moderations- und Teamfähigkeit so wichtig sind?
Ich habe das in meinem Wahlkampf letztes Jahr immer gesagt. Wir sind 41, die abstimmen im Gemeinderat. Der OB hat eine Stimme, wie alle anderen auch. Und natürlich kommen die politischen Impulse in erster Linie von der Verwaltungsspitze, ist gar keine Frage. Also ich bin viel mehr als Teamspieler mit meinen weiteren drei Bürgermeisterkollegen. Also nicht nur mit dem Gemeinderat, sondern auch mit der ganzen Stadtverwaltung, mit den Führungskräften, ist so mein Grundverständnis auch. Und gleichzeitig weiß ich aber auch immer, wenn Krise kommt, bist du auch gefordert, da stehst du oft auch allein im Wind. Und von daher ist man beides, also Teamspieler, aber gleichzeitig natürlich auch allein in der Verantwortung. Und das finde ich, ist so das, was spannend macht in der Kommunalpolitik. Und wenn man jetzt nicht gerade in Tübingen OB ist, dann wird man natürlich in Schorndorf, im Remstal oder auch in Esslingen immer wieder auch wechselnde Mehrheiten, mit denen man die Dinge dann auch umsetzen kann. Verkehrswende zu organisieren, so im Remstal, ist etwas schwerer als in der Universitätsstadt, aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, auf die unterschiedliche Art, wie man auch Politik gestalten kann. Aber das Grundverständnis ist wirklich primus inter pares, so würde ich es mal formulieren, aber zu wissen, dass man meistens einer von vielen ist. Und ich sage immer, einer von 95.000.
Dann einmal die Frage an Boris Palmer. Es ist einfach so, ich glaube, da muss man sich keinen Illusionen hingeben. Viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen sich nicht Tag ein, Tag aus mit Kommunalpolitik und wissen genau Bescheid, wie das eigentlich alles abläuft. Deswegen mal die ganz banale Frage, was macht ein OB eigentlich?
Okay, ist jetzt abendfüllend, aber wenn man es auf die Teamfrage wieder fokussiert, es gibt zwei Arbeitstage, den ersten sozusagen in der Verwaltung, 9 bis 5, sagen wir mal, und den zweiten dann in der Bürgerschaft von 5 bis 10 oder 11. Jedenfalls in Nicht-Corona-Zeiten, da war alles anders. Haben noch nie so viele freie Abende gehabt wie in der Corona-Zeit, ging euch bestimmt auch so. Aber normalerweise ist dies der zweigeteilte Arbeitstag. Und Teamspieler muss man sein, wenn man Erfolg haben will, da sind wir uns völlig einig dabei. Wenn man eine Sitzung in der Verwaltung leitet, dann ist man ja in der Regel der, der am wenigsten weiß. Ich habe ja in einer Stadt wie Tübingen 2500 Menschen, die für die Stadt arbeiten und die alle ihr eigenes Tätigkeitsfeld haben und natürlich über ihr Geschäft mehr wissen als ich. Kann ja gar nicht anders sein, wäre sonst auch schlecht. Das heißt, schon mal in dem ersten Arbeitstag, der ersten Hälfte, kommt es immer darauf an, mit den Leuten einen offenen und kritischen Dialog zu haben, die Informationen zusammenzubringen, die für die Entscheidung nötig sind. Versteht man, dient diese Sitzung einer Entscheidung? Das ist schon das, was man als OB machen muss, Entscheidungen herbeiführen. Aber allein kann ich gar nichts entscheiden, weil ich ja nichts weiß. Und der zweite Teil des Tages ist insoweit immer Team, dass man zwar irgendein Handy klingelt dazwischen. Im Kino heißt es immer, ihrem Handy ist das peinlich. Also man ist insoweit Teamspieler, dass man, wenn man, sagen wir mal, zum 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins geht oder des Sportvereins oder des Schützensvereins oder irgendwas, dass man zwar immer gefordert ist, dass man dort natürlich eine Rede halten soll, man überbringt ja die Glückwünsche der Stadt, aber was man dabei macht, ist ja für die Leute da sein. Ich komme ja nicht damit, ich da für mich eine Rede halte, sondern wir sind dafür da, dass die Leute nachher, wenn sie heimgehen von ihrem Schützenvereinsfest, sagen, das war eine gute Veranstaltung. Und dazu muss man einen Beitrag leisten. Das ist das, was man als Teamspieler dann mitbringt. Die Frage, warum das überhaupt zum Thema wird, Teamspieler zu sein, ist, glaube ich, vor allem bei langjährigen Oberbürgermeister wichtig. Und da könnt ihr da auch gerne gehen. Ihr seid ja jetzt auch langjährige Oberbürgermeister. Du bist, glaube ich, der langjährigste von uns drei sogar. Wenn man 16 Jahre lang, so wie wir beide jetzt, immer wieder Entscheidungen trifft, dann sind natürlich Menschen erstmal mit dem Ergebnis konfrontiert. Die sehen oft den Prozess dahinter nicht. Also wie kommt die Entscheidung zustande? Sie sehen, da wird eine Entscheidung getroffen. Und wenn die Entscheidung konflikthaft ist, also wenn alle einig sind, ist eine Entscheidung ja leicht getroffen. Aber wenn sie konflikthaft ist, dann muss man sie oft auch gegen harte Kritik verteidigen. Das heißt, man muss in der Auseinandersetzung hinstehen, wie es so schön heißt auf Schwäbisch, und sagen, das habe ich jetzt so entschieden. Und dann ist man nicht mehr Teamspieler. Sondern für die Entscheidung muss man selber gerade stehen. Da kann man nicht sagen, ja, das haben wir jetzt halt alle so miteinander entschieden und ich habe damit nichts zu tun. Also wer das macht, macht was falsch. Sondern man muss die Verantwortung übernehmen, auch in kritischen Situationen hinzustehen und sagen, so, ja, habe ich so entschieden, gefällt Ihnen nicht, finden Sie nicht richtig, aber das muss jetzt so sein. Und an der Stelle entstehen dann, je länger man das macht, glaube ich, dann Konflikte, die den Eindruck erwecken können, als wäre man ein Egomane oder nur sich selber verpflichtet oder würde sich nicht mehr für das interessieren, was die Menschen von einem wollen. Das ist die Schwierigkeit, wenn man so ein Amt lange ausübt. Und ich sage mir immer, dass ich da an der Stelle besonders vorsichtig sein muss. Es gibt so eine Art OB-Krankheit, kann man nicht bestreiten. Wenn man so lange im Amt ist, dass man irgendwann glaubt, habe ich alles schon mal gehört, habe ich alles schon mal gesehen, weiß ich schon, wie es geht, muss man jetzt mir doch nicht mehr erklären. Und an der Stelle auf sich selber aufzupassen, zu sagen, Vorsicht, Junge, das ist genau das Glatteis, auf das man sich als erfahrener Oberbürgermeister begibt. Das ist, glaube ich, etwas, was einfach sehr, sehr wichtig ist.
Kennen Sie die OB-Krankheit? Können Sie das bestätigen?
Ich will vielleicht ganz kurz ein Beispiel formulieren, das mir selber das auch vor Augen geführt hat, was ich ja vorher so formuliert habe, wenn es schwierig wird. Also im Wahlkampf habe ich immer formuliert, die Stadt Esslingen macht sich das schönste Geschenk zum 1250-Jahr-Jubiläum selber, eine neue Stadtbücherei. Dazu gab es einen großen Bürgerentscheid, breite Mehrheit, ein bisschen in einem Kulturdenkmal ganz besonders, 25-Millionen-Projekt. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ja in meiner alten Stadt jahrelang gekämpft hat, dass man tolle Stadtbücherei bekommt. Und die bekommt da eine. Und jetzt hat man mir Anfang dieses Jahres die Zahlen präsentiert, 60 Millionen. In Kombination damit, dass die Gewerbesteuer eingebrochen ist. Ähnlich wie in Reutlingen. Es gibt so zwei Städte mit 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg, die haben ein akutes Finanzproblem. Und dann stehst du plötzlich ganz allein da. Weil da bin ich Mitte Mai vor dem Gemeinderat in der Grundsatzrede und gesagt, es tut mir leid, das geht nicht. Weil parallel zu sind viele andere Kosten explodiert, für Schulen und was alles so war und Energiekrise. Und dann bist du in der Tat Primus inter pares, weil einer muss den Impuls reinwerfen und natürlich stehe ich jetzt allein dort. Erstmal in der harten Diskussion. Aber Herr Klopfer, Sie haben doch. Ja, aber die Zeiten haben sich geändert. Und das den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dazu musst du wieder werben. Aber akzeptieren, wenn du verlierst. Ich sage immer, wenn die Mehrheit des Gemeinderats anders entscheidet, wir haben ja eine tolle Stadtbücherei, zwar komplett schuldenfinanziert machen, be happy and pay the deficit, aber selbstverständlich mache ich das dann, da bin ich. Aber jetzt kämpfe ich dafür, dass wir Schwerpunkte anders setzen müssen. Und das ist schon Arbeit, was unseren Alltag auszeichnet. Und mein langjähriger erster Bürgermeister hat zu mir mal gesagt, die Menschen wollen alle bloß unser Bestes, unser Geld. Also ich habe ungefähr 10 Termine am Tag, wie die Kollegen auch, das heißt 9-mal Nein zu sagen. Ganz viele tolle Ideen aus der Bürgerschaft, was man alles machen könnte. Ah ja, aber Geld ist einfach endlich.
Hier in Tübingen wird auch über den Politikstil sehr viel diskutiert, zumindest auch von den Gegenkandidierenden. Sie hatten gerade auch schon gesagt, es gibt verschiedenes Politikverständnis auch, wie man die Rolle ausführt. Herr Arnold, was würden Sie sagen, worauf kommt es ganz besonders an bei einem Oberbürgermeister?
Gut, da hat jeder seinen Stil. Jetzt habe ich aufmerksam zugehört mit Teamspieler und so weiter. Man hat als Oberbürgermeister ja verschiedene Rollen und Boris hat das angesprochen. Das eine ist, dass man die Dinge natürlich in der Verwaltung voranbringen muss und das andere ist, man muss sie auch durch den Gemeinderat bringen. Und manchmal hat so ein Gemeinderat eine eigene Gesetzmäßigkeit. Die ticken einfach anders. Die ticken auch nicht immer unbedingt so wie die Bürgerschaft. Das muss man auch mal sagen. Also deshalb muss man da auch immer schauen, dass man gut reinhört und dass eigentlich die besten Verbündeten eines Oberbürgermeisters sind die Bürgerinnen und Bürger selber. Also, dass man da versucht, über Bande zu spielen, weil dann kommt es zurück und der Gemeinderat folgt dann einem meistens. Also, so, das ist jetzt so ein Stil.
Also, dir folgt dein Gemeinderat, ja?
Das ist jetzt so ein Stil.
Ja, also, das kann ich dir mitteilen, meiner folgt mir nicht. Das würde der strikt von sich weisen.
Gut. Wir haben vielleicht einen anderen Gemeinderat. Auf jeden Fall haben wir einen sehr großen. Wissen Sie, in Schwäbisch Gmünd, wir haben so einen großen Gemeinderat, der ist größer als der Landtag vom Saarland. Ehrlich, Schwäbisch Gmünd, 62.000 Einwohnerinnen und Einwohner und der Gemeinderat 53 Mitglieder. Na, das ist schon was. Genau. Und wir sind ärmer als Esslingen.
Wir jammern alle auf hohem Niveau.
Dieses Überbandespielen, gelingt das schon bei der Erstellung der Gemeinderatsvorlage oder muss es da schon gelingen? Wie erstellt man eine Gemeinderatsvorlage, die Aussicht auf Erfolg haben soll?
Ach, das, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Stadium von der Entscheidungsfindung man natürlich auch ist. Also ich finde immer schon gut beraten, auch selber klare Haltung auch zu haben. Weil für dich mal eingetreten, von den Bürgerinnen und Bürgern auch gewählt worden und dafür Überzeugungsarbeit zu leisten. Und in der Tat überlegt man sich dann, ob Mitbürger beteiligen oder kann es auch direkt im Gemeinderat auch funktionieren. Muss man vorher informell vorab stimmen. Da hat man schon, glaube ich, nach so langer Zeit auch ein Gespür dafür, wie Politik dann auch funktioniert, weil naja, die Regel ist ja schon, dass man in 16 Jahren Amtszeit dann doch wenige Abstimmungen verliert. Es wird bei dir ähnlich sein, ja, also weil man natürlich ist sowieso immer sagen, wir sind sachlich richtig unterwegs, aber auch politisch nachvollziehen können. Und natürlich ist man, naja, immer links der Mitte, in der Mitte, so immer so ein Stück rechts der Mitte auch unterwegs, um zu spüren und auch zu wissen, leben und leben lassen. Ja, man muss auch mal nachgeben können bei Themen, die einem selber vielleicht wichtig sind und wo dann zum Schluss dann aber sich alle auch freut, wenn der OB auch mitstimmt, auch wenn es jetzt nicht sein originäres Interesse ist. Zum Schluss lebt es auch von Kompromiss Kommunalpolitik, ich glaube, noch mehr als andere Politikfelder.
Tübingen ist da wahrscheinlich etwas Besonderes, zumindest nach meiner Kenntnis. Ich könnte mich korrigieren, wenn ihr ein ähnliches Beispiel kennt. Also der Weg einer Gemeinderatsvorlage in Tübingen, ich habe das so vorgefunden, nicht eingeführt, aber ich schätze es sehr. Der Weg einer Gemeinderatsvorlage in Tübingen geht so, dass es erstmal einen Entwurf gibt, der vom Fachamt kommt und der kommt dann in einen Online-Verteiler. Heute hat man das natürlich alles mit Programmen, früher war es Papier, und da haben alle Führungsmitglieder der ganzen Stadtverwaltung Zugriff drauf und lesen den in aller Regel auch. Also es ist eine Gruppe von 40 Leuten. Also ein Riesenteam, das sich das anguckt. Und dann haben wir eine sogenannte Sitzungsvorbesprechung, morgen habe ich die wieder, die dauert so 3-4 Stunden. in dieser Sitzungsvorbesprechung werden alle Vorlagen, jede einzelne, wie es der Gemeinderat kriegt, besprochen. Und da kann jeder sich dazu zu Wort melden und sagen, ich habe diese Frage, jene Anregung oder da einen Fehler. Und es führt erstmal dazu, dass man in der Vorbereitung, in der Verwaltung eine sehr, sehr breite, fundierte Sachkenntnis hat. Sehr, sehr wichtig für mich. Dazu kommt noch, dass die beiden anderen Bürgermeister in ihren Dezernaten jeweils ihre Vorlagen vorher freigeben. Das heißt, erstmal ein Dezernat, ich bin selber auch Dezernent, jeder Dezernent liest seine Vorlage erstmal, dann bringt man sie in diese Vollversammlung und die dauert deswegen 3 bis 4 Stunden, weil bei uns eigentlich nie eine Vorlage, obwohl da ja lauter Fachleute drin sind, so reinkommt, wie sie nachher rausgeht. Das heißt, wir diskutieren die wirklich intensiv und alle Kollegen können dabei mitwirken und es ist hochgradig kooperativ und konstruktiv. Ich erzähle es deswegen so, weil das nach außen ja nie sichtbar wird. Das weiß man nicht. Ich weiß, dass es andere Städte gibt, wo Vorlagen nur mit dem OB besprochen werden. Also wo man sich nicht vorstellen kann, dass andere Fachämter, wenn sie nicht direkt gefragt werden, dazu irgendeinen Senf dazu abzugeben haben. Und so wie ich es wahrnehme, ist es tatsächlich das intensivste, breiteste Kooperationsverfahren, das überhaupt eine Stadt in Baden-Württemberg in diesem Kontext hat. Die Aufgabe als OB dabei ist, ich muss natürlich auf die Art und Weise auch alle Vorlagen lesen. Es kann keine ungelesene Vorlage in den Gemeinderat kommen. Jede einzelne ist im Detail durchgesprochen. Dafür zu sorgen, dass diese Vorlage nicht nur sachlich und politisch richtig ist, sondern am Ende natürlich auch, dass sie eine Mehrheit bekommt. Das ist mein Verständnis der Aufgabe an dieser Stelle. Und da mache ich mir natürlich immer die Gedanken, das ist klar. Jetzt kommt eine Vorlage zu mir und ich frage mich, wer kann im Gemeinderat dafür sein, wer dagegen? Ich versuche das zusammenzuzählen und am Ende sollte, wenn man die Argumente in dieser Vorlage als Summe betrachtet, sollte natürlich dabei rauskommen, die Mehrheit im Gemeinderat ist dafür. Und richtig ist, ja, es kommt ganz selten vor, dass es dann anders ist. Also wir haben bei uns so 700 Vorlagen jedes Jahr im Gemeinderat, aber die Menge ist enorm, weil unser Gemeinderat sehr, sehr viel wissen will und sehr, sehr viel auch berichtet haben möchte und Entscheidungen auch nicht einfach hergeben möchte. Und wir haben bei etwa 80% dieser Vorlagen keine Gegenstimmen. Also ein hoher, hoher Konsens. Ich würde es jetzt gerne ein bisschen biblisch formulieren und sagen, da gibt es ja den schönen Satz, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es ist schwer möglich, dass 80% im Gemeinderat mit 7 Fraktionen, wie viel habt ihr eigentlich, mit 7 Fraktionen 41 Stimmberechtigten ohne Gegenstimme getroffen werden, wenn da einer die ganze Zeit nur Streit sucht und sich nicht um das Team kümmert. Das ist schlicht unmöglich. Und die Ergebnisse, die wir da erzählen, sind nicht nur vom Prozess und von den Abstimmungsresultaten her sehr, sehr gut, sondern das darf ich jetzt euch zwei sagen. Ja, also Tübingen ist nicht arm. Nee. Ja, also ich hab heute nochmal, wir reden da manchmal drüber, also ich weiß, dass gerade Richard Arnold von der industriellen Krise, die da auf uns zukommt, schon früher betroffen worden ist. Ich habe heute Morgen den Finanzbericht der Stadt nochmal anguckt, den ich einmal im Monat kriege als Finanzdezernent. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt haben wir aktuell einen Kassenstand von 60 Millionen und ein paar zerquetschte bei der Gewerbesteuer. Wir hatten, ja, also der Bestwert war bisher 53. Wir sind 10 Millionen über dem, was der Gemeinderat beschlossen hat. Die Wirtschaft in Tübingen ist auf einem unglaublichen Erfolgskurs. Und es hat was mit Entscheidungen zu tun, die wir im Team getroffen haben, die dieser Gemeinderat mitgetragen hat, die in Tübingen auch neu gewesen sind. Wir waren Universitätsstadt und wollten von Wirtschaft nichts wissen und sind heute führend bei einer Vielzahl von Zukunftstechnologien. Und das sieht man jetzt in der Stadtkasse. Das sind alles Ergebnisse, die niemals einer allein erreichen kann. Das geht nur im Team.
Ehrlicherweise übersetzt hat Tübingen ungefähr 80 Millionen Gewerbesteuer, weil sie haben ein Ergebnis der Stadtwerke. Wenn ich das hochrechne und das ist versteuertes Ergebnis und den Beitrag rechne, dann kann ich bloß neidvoll in die Universitätsstadt schauen. Das ist schon auch was man natürlich auch genau anschaut. Also wir haben auch Stadtwerke und Wohnungsbaugesellschaft, auch eine eigene Klinik, die wir mitfinanzieren müssen. Und von daher sind wir ja nicht nur Oberbürgermeister, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzende. Also führen halt doch, also bei mir sind es 5.000 Mitarbeitende, wir führen halt doch große mittelständische Unternehmen in ganz unterschiedliche Funktionen. Und wir machen es ähnlich wie ihr, ich habe es auch schon oft ähnlich gemacht mit den Führungskräften und zwar habe ich das im Landtag gelernt. Da hat der Landtagsdirektor zu mir gesagt, Herr Klopfe, Ihr Gehalt ist so gut, da ist Gehalt, in Ihrem Gehalt ist Kritik inbegriffen. Und das versuche ich meinen Führungskräften auch klar zu machen, dass ich das auch erwarte. Und wo soll das anders funktionieren als in dem vertrauten Rahmen? Mit Amtsleitungen und Geschäftsführungen in so einer Stadt und da ringt man um Lösungen. Auf Klausurtagen mit den Mitarbeitenden Aber natürlich auch im Alltag, roundabout 10 Sitzungsrunden, ich weiß nicht, wie viele ihr habt, aber und ich versuche schon auch alles zu lesen, das ist ja unser Anspruch, weil wir von den Bürgerinnen und Bürgern einfach auf dem Marktplatz, auf dem Sportplatz oder wo auch immer zu allem gefragt werden.
Eine Frage drängt sich mir in genau diesem Kontext auf. Wir haben ja jetzt schon ein paar Podcast-Folgen aufgezeichnet und ich war immer sehr beeindruckt von dem Detailwissen, das in den unterschiedlichsten Themenfeldern vorhanden sein muss. Jetzt haben wir dieses Detailwissen. Wir haben den Arbeitstag mit den zwei Arbeitstagen, einmal den internen, quasi einmal den externen. Wir haben die Gemeinderatsvorlagen, die erstellt werden müssen, aber nie so aus den Besprechungen, Vorbesprechungen rauskommen, wie sie reingehen. Wir haben die Gemeinderäte, die einem unter Umständen nicht folgen. Warum ist der Job, den Sie drei machen, trotzdem für Sie der beste, den Sie sich vorstellen können?
Also ich muss mich outen. Jetzt Herr Pfeiffer, weil ich habe jetzt gelernt, in Tübingen werden die Vorlagen gelesen. Ich will das so pauschal jetzt für Schwäbisch Gmünd nicht sagen, unbedingt. Genau, da kommt es dann schon auch drauf an, wenn wir dann Sitzung haben, ganz entscheidend, wenn das Thema vorgestellt wird. Und wenn dann von uns dann gesagt wird, wir gehen jetzt in diese Richtung, das ist der Beschluss. Und dann kommt schon eine Diskussion dann auch auf. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man da nicht alles schon im Vorhinein festlegt, sondern dass man da auch in der Gemeinderatssitzung eine lebendige Diskussion dann auch hinbekommt. Und ich denke auch, dass ihr das natürlich auch haben werdet. Ne? Aber ich habe gelernt, in Tübingen werden die Vorlagen gelesen. Das nehme ich dann so mit. Beeindruckend. Ist wirklich, das darf ich Ihnen sagen, weil meistens, wenn man ja hier lebt, dann nimmt man das alles als Selbstverständlichkeit hin. Diese wirtschaftlichen Zahlen, die Boris Palmer eben vorgestellt hat, was die Einnahmen aus der Gewerbesteuer betrifft beispielsweise, das ist natürlich schon etwas, das ist einzigartig. Also da könnt ihr in Esslingen noch wir jetzt in Schwäbisch Gmünd da mithalten. Das eröffnet einem natürlich nachher auch sehr viel Gestaltungsspielraum. Eine weitere Einnahmequelle ist ja die Einkommensteuer. Von jedem Euro bleiben 15 Cent, also jedem Euro Einkommensteuer bleiben 15 Cent bei der Stadt. Und da habe ich jetzt in Schwäbisch Gmünd gemerkt, da haben wir jetzt aufgeholt. Da sind wir jetzt besser geworden, weil immer mehr Stuttgarter und Remstäler Richtung Schwäbisch Gmünd kommen und da ziehen, weil es sich leichter leben lässt in Schwäbisch Gmünd. Die Lebenshaltungskosten sind nicht so hoch. Und so haben wir jetzt also mehr Menschen, wir haben auch einen Einwohnerinnen- und Einwohnerzuwachs mit 5.000, mehr Leute bekommen, die Einkommensteuer bezahlen. Und bei uns hat sich das Verhältnis jetzt umgekehrt. Wir haben also einen höheren Betrag an Einkommensteuer als Gewerbesteuer. Und das zeigt eine Veränderung der Sozialstruktur. Wie sieht es bei euch so aus? Ihr müsst ja beides haben, ne? Gewerbesteuer. Früher hattet ihr nur Einkommensteuer, aber jetzt habt ihr beides. Ja, bist du natürlich gesegnet, würde man bei uns sagen.
Und solche Erfolge sind es dann auch, die den Job so liebenswert machen?
Also in Schottorf habe ich in der 40.000 Einwohnerstadt hast du etwas mehr Spielräume und die Grundschülerinnen und Grundschüler kamen immer ins Rathaus und dann musste ich natürlich über deinen Beruf erzählen. Dann habe ich versucht zu erklären, dass wir Bundespräsident sind, weil wir die Stadt repräsentieren mit den Städtepartnerschaften und abends und am Wochenende. Und wir sind gleichzeitig Bundestagspräsident, weil wir die Sitzungen leiten. Und natürlich sind wir irgendwie auch Bundeskanzler, weil wir die Verwaltung leiten und alle Impulse geben. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und deswegen sagt unser Ministerpräsident auch immer, das ist der schönste Beruf dieser Welt. Und immer ganz neidisch, weil er im Kabinett immer so ringen muss. Ich glaube schon, in Kombination mit Direktwahl und 8 Jahre gewählt, Chef der Verwaltung, alle Vorlagen frei, dass wir schon sehr viel Gestaltungsspielräume haben. Und ich war ja Aufsichtsratsvorsitzender von der Remstalgartenschau. 16 Städte und Gemeinden, 3 Landkreise, 2 Regionen. Und meine Bürgermeister haben gesagt, ganz schwierig. Da habe ich gesagt, hör mal auf, wenn ein schwäbischer Schultes etwas will, dann bekommt er es durchgesetzt. Das ist meine Grundüberzeugung. Ja? Und dann arbeite ich dafür, dass es klappt. Und das ist dieses, was es sicherlich ausmacht, dass wir schon wissen, dass wir ganz viel auch hinbekommen, wenn wir uns dann auch persönlich dafür einsetzen.
Stichwort Gestaltungsspielraum ist jetzt schon mehrmals gefallen. Das finde ich sehr interessant. Jetzt kommen natürlich Gesetze auch vom Land und vom Bund. Aber kann man das vielleicht an einem Beispiel mal zeigen, wie diese Gestaltungsspielräume trotz der Vorgaben, die es ja gibt, wie die ausfallen, wie groß die sind? Von dir stammt, glaube ich, der Satz, das hast du mal im Vorgespräch gesagt, vor Ort werden die Probleme besser gelöst, als wenn von oben was kommt. Kannst du das mal ein bisschen an ein Beispiel knüpfen?
Ich glaube, das ist, was uns drei auch verbindet. Also wir kriegen ja jeden Tag neue Vorschriften auf der Schreibtisch. Ich habe einen Kollegen, der sagt, die einzige Möglichkeit, diese Vorschriften zu erfüllen, ist, sie nicht zu lesen. Weil die schiere Menge schlicht undurchführbar ist. Die widersprechen sich auch häufig noch. Und deswegen ist eine der Aufgaben, die man hat als Oberbürgermeister, diese Wusch an Bürokratie irgendwie wieder handhabbar zu machen. Das heißt, wir müssen dann auch mal hinstehen und sagen, das schauen wir uns jetzt gar nicht weiter an. Das kann schon sein, dass das irgendwo aufgeschrieben worden ist, aber wir machen das jetzt einfach. Weil die Prüfung bis zu Ende so lange dauert, bis alles vorbei ist. Und in diesem Regelwerk sich irgendwie dann da eine Sicherheit zuzulegen, auch zu sagen, 95% Risikoabschätzung reicht, die letzten 5% sind unbezahlbar, da hören wir jetzt auf. Die Verantwortung natürlich dann selber zu übernehmen, ich denke jetzt immer nur an die riesigen Themen, so Brandschutz, immer wenn es um Sicherheitsfragen geht, der Datenschutz und der Denkmalschutz, alle Schutzgüter, die da so abgearbeitet werden, da bist du als Oberbürgermeister tatsächlich gefordert, weil du am Ende entscheiden musst, wie werden diese Normen, die sich in ihrer Menge nicht mehr umsetzen lassen, tatsächlich dann noch handhabbar. Das ist eine ganz große Herausforderung, aber natürlich auch ein Gestaltungsspielraum. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, weil es das Jüngste ist, was öffentlich bekannt wurde und deswegen kein Geheimnis ausgeplaudert wird. Wenn ich jetzt über die Sachen erzähle, die Sie alle noch nicht wissen, wo ich gesagt habe, dieses Gesetz wird jetzt nicht so genau angeschaut, könnte das ja kontraproduktiv sein. Aber im Tübinger Schlosshof, einfach nur mal so als Erinnerung, da hat die Bürokratie 10 Jahre lang verhindert, dass dort Klassikkonzerte aufgeführt werden konnten. Mit, wie ich finde, bürokratisch zwar nachvollziehbaren, aber sachlich einfach überhaupt nicht mehr einsehbaren Gründen. Also für euch Ortsfremde, die ihr vielleicht nie dort wart, Schloss gebaut, ja, als Festungsanlage, das hat zur Folge, dass man nicht so leicht rauskommt. Zwangsläufig, weil die wollten nicht, dass da jeder reinspaziert. Und deswegen ist es halt nicht so einfach mit den Fluchtwegen, wie wenn man sich eine neue Konzerthalle baut. Aber immerhin, wir haben also die Sicherheit, da fährt keiner rein. Da gibt es auch keine Verkehrsunfälle, es ist Kiesuntergrund, der kann nicht brennen. Also man kann sich auch gar nicht so richtig vorstellen, welcher Notfall da gelöst werden müsste, damit man unbedingt fliehen muss. Und selbst unter diesen Voraussetzungen haben die gesagt, nein, mehr als 200 Leute dürfen in diesen Hof nicht rein. Da hat man vor 30 Jahren noch mit 4000 Leuten Konzerte gefeiert. Und daran kann man sehen, wie die Bürokratie uns immer weiter einengt. Aus 4000 Leute, die ein Rockkonzert feiern, werden 200 Leute, die ein Piano angucken dürfen. Und da habe ich irgendwann gesagt, Leute, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe im Frühjahr den Finanzminister angerufen, weil nach 10 Jahren Prüfung wieder ein Gutachten vorlag, dessen Ergebnis war, da kann man keine Konzerte machen. Und dann habe ich gesagt, lieber Daniel, das ist nicht akzeptabel, was deine Bauverwaltung hier macht. Jetzt schickst du mir bitte den Ministerialdirektor, der früher Polizeipräsident war, schickst du mir den nach Tübingen, das müssen wir vor Ort klären, wir kriegen das nicht mehr hin. Wenn nur die Beamten das miteinander besprechen, dann wird da nie wieder ein Konzert stattfinden. Und dann funktioniert es eben so, und das ist die andere Seite vom Teamspieler und Spielräume ausnutzen. Dann kommt ja nach 14 Tagen der Jörg raus, dann machen wir 1 Stunde Besprechung vor Ort, dann sind alle mit am Tisch und am Ende entscheiden er und ich gemeinsam, das wird jetzt gemacht. Und dann ist es vom Tisch. Dann ist es entschieden. Und die Konzerte haben stattgefunden und wie Sie alle wissen, es ist niemand zu Schaden gekommen. Es ist völlig ungefährlich auf dem Schlosshof, ich kann Sie wirklich beruhigen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Gefährlich ist es statistisch nur, wenn Sie heimfahren. Ja, auf der Straße passieren Unfälle, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, wenn Sie da hochsteigen und von der Leiter fallen. Aber der Tübinger Schlosshof, wenn Sie Sicherheitsbedenken haben, gehen Sie zum Konzert, so sicher wie dort sind Sie sonst nirgends.
Und du solltest vielleicht beim Fahrradfahrer aufpassen.
Ja, vom Fahrrad. Fällst vom Fahrrad, hast du den Ellbogen.
Nicht beim Autofahrer, beim Fahrradfahrer.
Ja, aber so nutzt man diese Spielräume dann aus. Hart in der Sache bleiben, nicht nachlassen, bei den Argumenten bleiben und sagen, hier ist die Entscheidung, wir stehen dafür.
Ja, aber können wir da kurz verweilen? Weil das ist jetzt interessant und so haben wir Boris auch kennengelernt, dass er mit Tatkraft und mit Mut Verantwortung übernimmt und dann auch das Thema nach vorne bringt. Einfach dann auch macht. Ja? Weil heutzutage ist eher angesagt, die vorsichtige, zurückhaltende Art. Sie geben das ab in eine Expertenkommission. Lass uns ein Gutachten beauftragen. Erstmal, das kostet einen Haufen Geld, gell? Das will ich an der Stelle auch mal sagen. Dann rutschst du automatisch rein in einen technokratischen Gang der Dinge, wo du nachher kaum mehr rauskommst. Weil da wird dann ein Gutachten und ein scheinbares Faktensheet nach dem anderen produziert und du musst dich dann damit auseinandersetzen. Nee, nee, miteinander sprechen und dann sagen, so, jetzt haben wir alles gehört und jetzt lass uns, und jetzt gibt es eine Kategorie, die ist völlig aus der Mode gekommen, der gesunde Menschenverstand. Ja, Leute, jetzt, so nach dem Motto, jetzt werdet ihr alle mal wieder normal, jetzt machen wir mit gesundem Menschenverstand, jetzt machen wir das einfach. Ja? Deswegen war mir so wichtig, dass Sie sagen, dass ich im Landwirtschaftsministerium war. Denn überlegen Sie sich mal, wenn Sie im Landwirtschaftsministerium sind und Sie gehen raus und Sie reden mit den Leuten da draußen und Sie kommen dann mit Technokratie und mit Gutachter und so, vergiss es. Nein, darum geht's doch, dass wir versuchen, dass wir miteinander streiten, aber dass wir dann mit gesundem Menschenverstand und mit Augenmaß eine Lösung finden, die kompromissfähig ist, klar, aber die uns dann gemeinsam vorwärts bringt. Um das geht's. Und das will ich euch auch sagen. Und genau so haben wir Boris Palmer kennengelernt. Und er hat mir jetzt sehr viel geholfen in der schwierigen Zeit 2015, 16, als ja so viele Menschen kamen, Geflüchtete kamen hierher. Wir haben sehr viel nachher, später, als wir die Corona-Krise hatten, wir haben uns getroffen, wie man dann mit den Schulen umgesprungen ist, mit den Kindern umgesprungen ist, da haben wir uns dann zusammengesessen und haben gesagt, halt mal, jetzt ganz normal, es lass uns normal bleiben, lass uns mal wirklich jetzt mit gesundem Menschenverstand denken. Und das hat der Kerle. Und das ist wichtig. Danke.
Und da sind wir schon mittendrin in dem zweiten großen Themenpunkt heute, die Teamspieler, die drei OBs miteinander. Und gerade kam schon das einendes Element, der ja die Wertschätzung des gesunden Menschenverstandes ist, bei Ihnen dreien, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt und wie ist es zu dieser Verbindung gekommen? Ist das der institutionalisierte Austausch gewesen zwischen den Städten, also ich sag mal der Städtetag, oder ist es eher die private, dass man auf einer Wellenlänge ist? Wie kam das dazu?
Also sicher nicht der Städtetag. Also, das wäre ja stinklangweilig. Nee, nee, nee. Also das soll Boris erzählen.
Vielleicht haben wir verschiedene Erinnerungen, weiß ich gar nicht so genau. Aber also bei Richard Arnold ist es so, dass er in seiner Brüsseler Zeit verantwortlich war für die Gäste, die er aus Stuttgart da in die Landesvertretung kamen, und er hat da eher so im Stile eines barocken Residenzfürsten da die Landesvertretung geführt. Und das war einfach so, ich habe das Gefühl gehabt, da ist man willkommen, der verbreitet gute Laune, das ist toll und ich fand den sympathisch. Und dann ist der auch wieder zurückgekommen und OB geworden in Schwäbisch Gmünd, gemeldet, gratuliert. Und das rechne ich dir bis heute auch hoch an. Verbindet euch beide übrigens auch, sag gleich warum. Du bist dann einfach her und sagst, also ich bin jetzt auch OB und du hast ja dieses Buch geschrieben über den Klimaschutz, Tübingen macht blau, eine Stadt macht blau. Jetzt erzählst du mir mal, was machst du da eigentlich? Und das geht Ihnen vielleicht auch so, wenn Sie an was arbeiten, dann ist das wichtig. Und nachher kommt jemand zu Ihnen und sagt, das interessiert mich. Das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und so ging mir das da. Dass da ein Kollege kommt und sagt, erzähl mal, was machst du da? Ich will mal gucken, was ich davon bei mir, wenn ich jetzt neu OB bin, benutzen kann. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist einfach ein super Typ. Und dann hat man sich über die Jahre hinweg immer wieder dann auch bei vielen Gelegenheiten gesehen. Und wie man sieht, wir verstehen uns auch inhaltlich toll. Bei Matthias ist die Geschichte nicht ganz so konfliktfrei, weil er ist halt bei der SPD. Ich habe als selbstgewähltes Schicksal. Übrigens, nebenbei, also weil du jetzt dreimal gesagt hast, ich bin bei den Grünen, das stimmt schon, aber ich habe bewusst den Anzug mit dem ruhenden Grün ausgewählt. Dass es nachher heißt, ich würde irgendwas anmaßen, also mir ist schon bewusst, dass ich Grüner mit eingeschränkten Mitgliedsrechten bin. Ich will da jetzt nicht irgendwie da wieder einen Konflikt aufmachen. Also jedenfalls, Matthias war wie ich im Landtag in der Zeit, haben wir ja gehört in der Biografie, und er hat halt für die SPD-Wahlkampf gemacht Und dann ist man sich heute Fluren des Landtags immer wieder begegnet. Und das Lustige war, dass immer mehr Leute, je bekannter wir wurden, uns verwechselt haben. Also sie haben irgendwie eine optische Ähnlichkeit diagnostiziert und dann habe ich wieder gehört, was ich in Schorndorf gemacht hätte, wo ich gar nicht gewesen bin. Und auf den Fluren des Landtags, ich war irgendwie auf Reisen, und dann, aber du warst doch gestern da, war ich gar nicht. Und dann ist mir dieser Klopfer einfach als Doppelgänger, ist mir der dann irgendwie doch irgendwie näher gekommen, so mit der Zeit. Und dann hat man schon mal außer der ähnlichen äußeren Erscheinung noch ganz viele andere Gemeinsamkeiten.
Und jetzt haben Sie drei auch verschiedene gemeinsame Initiativen gestartet. Sie haben bei verschiedenen Themen sich eingemischt, auch bundespolitisch mit Pressekonferenzen, mit gemeinsamen Zeitungsartikeln, mit offenen Briefen, die Sie geschrieben haben, unter anderem an die damalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Können Sie das einmal zusammenfassen? Was waren so, wie entsteht so eine Initiative und wie funktioniert man da als Teamspieler? Ruft da der eine den anderen an und sagt, hör mal, das ist doch hier jetzt eine Sauerei und jetzt machen wir da dieses und jenes? Oder wie kam es dazu?
Also es waren einige Themen, aber vielleicht drei, die ganz wichtig sind, weil sie uns als Kommunen alle so richtig kalt erwischt haben. Das erste war, ich habe schon erwähnt, als 2014, 15 und 16 dann viele geflüchtete Menschen zu uns gekommen sind ins Land und letztendlich sind die ja alle bei den Kommunen gelandet. Ne? Es waren die Bürgerinnen und Bürger, die damals alle aufgenommen haben. Es war nicht der Staat Bundesrepublik, der da besonders glücklich agiert hat, sondern es kamen ja die Menschen, die ein Dach über dem Kopf wollten und die dann auch versorgt werden mussten, und das war unsere Aufgabe. Und da haben wir uns zusammengefunden, weil da gab es natürlich sehr viele Probleme, nicht nur pragmatische Probleme, wo bringe ich die unter, wie mache ich das alles, sondern es kamen da vor allem junge Männer und die hatten ein bestimmtes Gesellschaftsbild. Und das hat natürlich nicht zu dem gepasst, was bei uns angesagt war. Und das musste man dann auch mal artikulieren, musste sich da auch mal austauschen. Da haben wir uns getroffen und haben dann auch festgelegt, die Menschen sind jetzt da und alle Menschen haben Talente und Fähigkeiten. So, und jetzt machen wir das so, wir nehmen die auf und wir bieten an. Und das Leben ist ein Geben und ein Nehmen, und wer sich darauf einlässt, der wird dann auch belohnt, der bekommt dann auch einen Sprachkurs, und wenn er einen Sprachkurs macht, dann bringen wir den in ein Praktikum in einen Betrieb, und dann werden wir auch gucken, wenn er dann sich zum Beispiel auch ehrenamtlich, das meiste waren Männer, darum sage ich eher, sich engagiert, dass wir dann auch denjenigen dann unterstützen bei der Wohnungssuche und so weiter. Und da haben wir uns ausgetauscht und haben da das, was dann bekannt wurde als Gmünder Weg, haben wir versucht zu übersetzen auf allgemeine Politik, was dann Jahre später Schritt für Schritt dann auch verwirklicht wurde. Denn wir sind gestartet, da durften Flüchtlinge nicht einmal arbeiten. Ja, da war ein Eurojob, das Maximale der Gefühle. Also die Geflüchteten, das ist ein Thema gewesen. Das zweite Thema, wo wir dann viel gemacht haben zusammen, das war unser gemeinsames Commitment für einen verpflichtenden sozialen Dienst. Also verpflichtenden Dienst für die Stadtgemeinschaft oder für die Gesellschaft. Können wir vielleicht später noch mehr dazu sagen, aber nach unserem Verständnis würde das einen und sehr viele Chancen bieten, vor allem für Menschen, die nicht privilegiert sind. Weil wer macht die Freiwilligendienste? In der Regel eher die, die ein Abitur gemacht haben und die dann es sich auch leisten können, dass sie dann sagen, okay, jetzt mache ich einen freiwilligen sozialen Dienst. Und das dritte Thema war dann Corona, und da haben wir sehr viel von Boris und von Tübingen, von Ihnen dann auch lernen können, denn da haben Sie natürlich eine tolle Politik gemacht. Also es sind so spontan drei Themenfelder, wo wir uns sehr ausgetauscht haben, und das lief dann so ab, wir haben erst telefoniert, war wieder furchtbar schwierig, einen Termin zu finden, haben gesagt, also jetzt macht halt. Ja. Und dann haben wir uns getroffen, und wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns oft ausgetauscht, und weil der Boris der Jüngste ist und am besten formulieren kann, der hat ja ein Einser-Abitur, haben gesagt, und du schreibst, so schreibst alles auf. Und das hat er dann gemacht.
Herr Klopfer, wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen, die diese Initiativen gehabt haben oder den Auswirkungen?
Also erstmal, ich glaube, unsere Mitarbeiter ist fast Höchststrafe, was wir machen. Weil das geht an den Mitarbeitenden vorbei. WhatsApp-Gruppe, und dann läuft es, ja. Und dann ist da irgendwie große Aufregung, zumindest bei mir im Büro in Schorndorf, aber auch in Esslingen. Also bei mir stand auch jetzt im Kalender drin Abendessen und plötzlich dann, Achtung, Herr Klopf, was machen Sie schon wieder? und so war das die ganzen letzten Jahre. Das geht bloß, wenn man uns auch gegenseitig vertraut und wissen, alle drei kommen ja letztendlich aus der Landespolitik. Das ist ja das, was uns verbindet. Also der Blick da über die eigene Stadt hinaus. Ich glaube, das ist so das originäre politische Interesse. Ich muss bloß noch ganz kurz was zu dem Kennenlernen sagen. Also ich war damals Geschäftsführer, gute alte Zeit, 45 Abgeordnete der SPD, 10 der Grünen.
Ja, und eine Überläuferin, ja,
wir waren dann noch 9. Heike Dederer ging zur CDU.
Eine ist zur CDU, wir
waren noch 9. Ganz klein, die hat man kaum gefunden im Landtag, die
Grüne. Das stimmt.
Winfried Kretschmann, Fraktionsvorsitzender. Und dann 2004 kandidiert in Stuttgart, das muss ich nur kurz sagen, da war ich Wahlkampfleiter für Ute Kumpf, da ist immer ständig verwechselt worden. Naja, und man sieht, obwohl er Wahlempfehlung von Wolfgang Schuster gemacht hat, dass es einfach doch Dinge gibt, die uns verbindet. Und ich will das jetzt bei mir mal persönlich sagen. Wir haben uns damals im Bus drauf auf dem Weg zum Städtetag, weiß ich noch genau, wir beide mit Rucksack, und dachte, was machen wir denn da? Dann haben wir halt so geredet, dann haben wir uns besucht und ich war interessiert am Thema Energie. Und wir haben in Schorndorf damals dann, ich wollte 6 Windkraftanlagen bauen, ehemaliges Bundeswehrdepot, Zufall, Stichprobe, wunderbare Bürgerbeteiligung. Und dann ist mir aber der Sturm voll ins Gesicht. Schorndorf wäre komplett energieautark geworden. Und dann hat Boris mir angerufen und gesagt, er kommt. Mit mir gemeinsam im Sturm, weil das war alles andere als angenehm. Ja? Also Leute, die halt sonst schon immer grün wählt, in einer wunderbaren Stadt haben, mir wird sich erklärt haben, warum in dem ehemaligen Bundeswehrdepot, perfekt erschlossen mit Betonstraße, da kann ich 80 Tonnen reinschicken, warum dort keine Windkraftanlage reinbaut. Dann ist er mit mir ganz vorne gestanden, ja, in einer ganz, ganz harten Auseinandersetzung. So haben wir uns immer wieder auch um energiepolitische Themen ausgetauscht. Ich habe da viel gelernt. Ich habe eine Zahl an im Kopf, als du angefangen hast, waren wir auf dem Marktplatz Essen und hast du gesagt, Mensch, 50.000 Euro gibt es ja für Radwege. So geht es nicht weiter, wie soll eine Verkehrswende gelingen? Mit so wenig Geld pro Einwohner. Und mittlerweile ist Tübingen halt landesweit Spitze, bundesweit kann ich gar nicht sagen. Und von da schaut man schon immer, glaube ich, wechselseitig, was kann man von Schwäbisch Gmünd lernen. Ich habe unglaublich viel gelernt über das Thema bei der Gartenschau 2014 und das mitgenommen dann für die große Remstal-Gartenschau. Also ergänzt man sich auf kommunaler Ebene. Wir haben halt einen Blick, dass wir das ganz viel ausbaden müssen, was in Berlin und in Stuttgart entschieden wird. Und wo ich dann auch oft sage, also jetzt müssen wir weiter was machen. In der Regel halte ich mich zurück, der Boris hat da etwas mehr Lust am politischen Streit, mir ist es teilweise zu Nerven aufreiben, will ich auch sagen. Ich komme dann morgens ins Büro und meine Mitarbeiter versuchen mich wieder zu beruhigen und sage, stopp, wir wollen jetzt schon wieder den ganzen Tag noch Pressearbeit machen. Aber bei manchen Dingen sind wir vielleicht auch der Zeit voraus, weil wir nicht diejenigen, die den Impuls gegeben haben, aber bloß so ganz kurz zum Thema soziales Pflichtjahr. Dieses hat es der Bundespräsident aufgemacht, dieses
ja,
Thema.
Ja, stimmt.
Wir richtig. Haben das vor 6 Jahren oder 7 Jahren als Thema gemacht, mit viel Widerstand damals. Was fällt denn denen 3 ein? Und dann Ministerpräsident angeschrieben, Innenminister, Brief gab es, als ich aufgeräumt habe in Schorndorf, ist mir das alles wieder in die Hände gekommen, wo sie uns erstmal die Welt erklärt haben, uns kleine Kommunalpolitiker, dass wir ja nichts verstehen quasi von Politik. Aber ich glaube, dass wir da schon viel näher dran sind, was junge Frauen, junge Männer auch für Gemeinwohl sich engagieren können, auch sollten. Und ich selber sage immer, die wertvollste Zeit meines Lebens war Zivildienst. Und obwohl ich überzeugter Kriegsdienstverweigerer bin, war anschließend der Zivildienst für mich unglaublich wertvoll. Und ich würde nie sagen, es war verlorene Lebenszeit, diese 20 Monate, sondern die haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und so kommen wir da zusammen, auch bei solchen übergeordneten politischen Themen.
Ist es in dem Kontext eher hinderlich oder eher förderlich, dass Sie in 3 unterschiedlichen Parteien sind?
Ich würde sagen, das ist perfekt. Aber schon meine Einschätzung.
Also auf den ersten Blick ist es zumindest nicht selbsterklärend. Ja? Weil eigentlich müsste man ja sagen, ein CDUler muss doch irgendwie anderer Meinung sein als ein Grüner und wieder ein anderer als ein SPDler. Jedenfalls, wenn Sie eine Parlamentsdebatte verfolgen, ist das immer so. Und ich war ja jetzt im Unterschied zu euch beiden da mal drin und kenne dieses Ritualisierte immer gegen das sein, was die andere Partei sagt, 6 Jahre lang. War der Grund, warum ich das nicht mehr machen wollte. Es geht nicht darum, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern muss immer gegen das sein, was die anderen gerade gesagt haben. Und das Höchste, weil ich gerade den Gerd Hickmann jetzt da vorne sehe, der jetzt als Abteilungsleiter bei Winfried Herrmann auch Entscheidungen treffen kann im Ministerium. Aber damals war er parlamentarischer Berater. Wir beide haben da eng zusammengearbeitet. Das Höchste, was uns beide passieren konnte, lieber Gerd, war damals 2001 bis 2006 bei der Verkehrspolitik, dass wir einen Vorschlag machen, den die CDU mit ihrer Mehrheit im Landtag erstmal niederstimmt und kategorisch als groben Unfug niedermacht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und ein Jahr später irgendwie rauszieht und als eigene Idee wieder verkauft und dann macht. Das war das Beste, was uns passieren konnte, weil dann hatten wir wirklich was erreicht. Und mehr war nie drin. Ja, so funktioniert der Betrieb. Das kann man eine Weile machen, aber auf die Dauer ist es für die eigene Lebensqualität nicht erfüllend. Und das ist das, was uns drei, glaube ich, auch einfach zusammenbringt, dass wir feststellen, für die Probleme der Menschen vor Ort in der eigenen Stadt und die Lösungen, die da notwendig sind, ist die Parteiprogrammatik im besten Fall nicht hilfreich. Also in aller Regel nützt dir das nichts. In aller Regel nützt es dir nichts, wenn du ein konkretes Problem in deiner Stadt lösen möchtest, mal geschwind das Wahlprogramm deiner Partei aufzuschlagen und zu gucken, was schreiben die da dazu. Das hilft dir gar nichts. Im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass da das Gegenteil von dem drinsteht, was du machen solltest. Und das hat uns beide auch bei dieser Flüchtlingsfrage wirklich zusammengebracht, weil es gab, das ist jetzt endlich einigermaßen überwunden, hat lange gedauert, aber es gab eben 2015 zwei sich gegenseitig blockierende Dogmen der Politik in der Flüchtlingsfrage. Das CDU-Dogma war, denen darf man keine Arbeit geben, weil das ist ein Anreiz, da kommen noch mehr. Ja, also die Theorie vom Anlocken der Flüchtlinge. Und das Grünen-Dogma war, auf keinen Fall darf man denen irgendwas abverlangen, weil das sind alles geflüchtete Menschen und die müssen jetzt Angebote bekommen, aber abverlangen darf man denen nichts. Das war das Dogma. Und von beiden hat sich sozusagen immer das Falsche durchgesetzt in Deutschland. Ja, also wir haben nichts abverlangt, aber wir haben auch keine Angebote gemacht. Statt fordern und fördern, die Leute im wahrsten Sinne mit sich alleine lassen und quasi die Integration aktiv verhindern. Mit der Grünen und der CDU-Programmatik. Und die haben wir beide ins Gegenteil verhindert. Wir haben gesagt, wenn man es jeweils andersrum macht, wie unsere Partei das sagt, dann wird es gut.
Und so war es
ja, auch. So war es auch. So man muss auch. Nämlich der CDUler sagen, also die dürfen bleiben, obwohl die überhaupt keinen Asylanspruch haben. Und viele CDUler knapsen da dran. Die sagen, wieso, der hat ein abgelehntes Asylverfahren, der hat kein Recht zu bleiben, jetzt soll der wieder gehen. Und dann sagst du, und dann sag ich, ist aber jetzt gerade egal, wenn der seit 3 Jahren als Koch schafft, dann bleibt der jetzt hier. Weil das bringt überhaupt nichts, den rauszuschmeißen, der ist nämlich Küche kalt. Und ja, ist so, im wahrsten Sinne des Wortes. Und umgekehrt sag ich dann halt auch zu ihm als CDUler, ich sehe aber auch ein, dass wir, wenn einer die ganze Zeit nur mit Drogendealen im Park beschäftigt ist, dass man dann auch sagen muss, Entschuldigung, das war's. Dass dann auch eine Abschiebung richtig und notwendig sein kann. Und man nicht immer sagen kann, eine Abschiebung ist von vornherein ein Menschenrechtsvergehen. Und wenn man so dann kommunalpolitisch, weil das Ergebnis ist dann nur dann richtig, wenn man da dran geht, dann kommt man über Parteigrenzen hinweg zu vernünftigen oder, wie du jetzt sagen würdest, Lösungen mit Menschenverstand. Und dann merkt man, dass das mit dem Parteiprogramm tatsächlich nicht das Entscheidende ist. Für die öffentliche Wahrnehmung allerdings, letzte Anmerkung, ist natürlich schon gut, dass wir ein Trio sind, wo jetzt keiner von denen, die unseren Vorschlag blöd finden, sofort sagen kann, ja, das kommt ja aus dieser dummen Ecke. Ja? Also wenn die Sozis den Vorschlag blöd finden, dann müssen sie erst überlegen, ob sie den Klopfer klopfen wollen. Wenn die Grünen den Vorschlag blöd finden, klopfen sie mich trotzdem, ist klar. Aber wenn die CDUler den Vorschlag blöd findet, kann man ihnen auch sagen, ja, aber der ist doch auch bei euch. Also der Vorteil ist, dass wir zu dritt Dinge sagen dürfen, wo eine Partei sagt, das ist aber überhaupt nicht das, was wir wollen, und wo die dann trotzdem gezwungen sind, sich mal ernsthaft mit der Sache zu befassen.
Und wir waren ja sehr erfolgreich damit, das ja. Muss man jetzt auch mal sagen. Also gerade die Abkehr von diesem liberalen Paternalismus, der da sich breit gemacht hat auf der einen Seite, und das andere, dieser Formalismus, der vor allem in meiner CDU war, der genau grundverkehrt war, dass wir dann das auf die Seite geschoben haben und den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben und dann gesehen haben, wie reagiert dieser Mensch da drauf? Was ist ihm wichtig? Und dann auch danach gehandelt haben. Das hat uns sehr weit gebracht. Und ich, in einer Zeit, in der sehr viele Menschen zu uns da gekommen sind, und wir haben in Schwäbisch Gmünd innerhalb von 5 Jahren eine Verdopplung der Anzahl der Nationalitäten bekommen. Wir sind jetzt in Schwäbisch Gmünd, Herr Pfeiffer, 130 Nationalitäten. Also wir sind eine internationale Stadt, wenn Sie so wollen. Also, und da natürlich geht es wirklich darum, dass man ganz pragmatisch dann auch vorgeht und den Menschen aber auch was abverlangt. Denn 130 verschiedene Nationalitäten, Leute, jeden Tag werden wir auf den Prüfstand gestellt und müssen den Zusammenhalt garantieren. Und das lebt dann davon, dass diese Menschen auch miteinander auskommen. Das heißt, dass die auch aufeinander eingehen. Und dann kam Corona, dann kam zu diesen kulturellen, religiösen und was auch immer Herkünften kam ja auch noch die eigene Spaltung in der traditionellen Stadtgemeinschaft dann auch noch on top obendrauf. Und das hat uns schon vor große Herausforderungen gestellt. Und ich glaube auch, sowohl Boris Palmer wie Matthias Klopfer und auch ich haben versucht, dieses Übergreifende, diesen Zusammenhalt dann auch zu gewährleisten. Und um den geht's in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten ganz entscheidend. Dass nicht jeder nur sich sieht und seinen Gartenzaun dann und sich sofort bedroht oder angemacht fühlt, sondern dass wir versuchen zu entspannen, relax bleiben und dass wir dann versuchen auch aufeinander zuzugehen und dass wir dann auch versuchen in der Gemeinschaft diese Probleme dann auch zu lösen. Das ist nicht einfach und da muss ich jetzt sagen, also dazu braucht es natürlich dann schon auch Oberbürgermeister, ein gutes Rathaus und einen Gemeinderat, der nicht aufeinander einhaut, sondern ein Gemeinderat, der dann wirklich kooperiert und dann auch an den Lösungen, die man dann auch findet, dass die durchgesetzt werden, interessiert ist.
Jetzt hatte ich mir in der Zwischenzeit eine schöne Überleitung zu diesem letzten Punkt. Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn jetzt überlegt? Das haben Sie mir jetzt schon wunderbar vorweggenommen. Vielen Dank. Wir erleben ja tatsächlich eine Summierung von verschiedenen Krisen in den letzten Jahren, aber jetzt gerade dann auch nochmal mit Corona, mit dem Klimawandel, den man, glaube ich, jetzt nur noch unter sehr aktiver Verdrängungsstrategie leugnen kann. Und jetzt eben seit diesem Jahr, Olaf Scholz hat gesagt, die Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene auch Energiekrise. Welche pragmatischen Lösungen mit gesundem Menschenverstand brauchen wir in den kommenden Wochen und Monaten und vor welchen ganz konkreten Herausforderungen? Wie zeigen sich diese Krisen in der Kommune? Was kommt da auf uns zu, auch auf die Gesellschaft?
Größte Stadt fängt an.
Also, ich fange mal an mit so einem Thema, das mir in der Kommunalpolitik sehr beschäftigt, das aber Konsequenzen für den finanziellen Spielraum einer Stadt bedeutet, aber auch letztendlich für Zufriedenheit in der Stadt. Wir haben uns vorher kurz unterhalten, das Thema Kinderbetreuung. Das fliegt uns in allen Städten um die Ohren, in unserer Stadt. 60 unbesetzte Stellen können wir uns noch so sehr anstrengen. 12 Gruppen, die bei uns geschlossen sind. Das heißt, wir bauen neue Kinderhäuser und schließen sie sofort wieder. Ist in jeder Stadt so. Das ist mal abgefragt. Ist in Schorndorf, meiner alten Stadt, genauso in der Landeshauptstadt dramatisch. Ich kenne jetzt die Zahl aus Tübingen ganz ähnlich.
70.
Weil wir die ganzen letzten Jahre, also mich eingeschlossen, aus innerster Überzeugung das ausgebaut haben, unter dreijährige Ganztagesbetreuung. Es war höchst ideologisch im Landtagswahlkampf 2001. Als ich 2006 kandidiert habe in Schorndorf, hieß es noch, der will uns die Kinder wegnehmen. So war damals die Situation, so arg lang ist es nicht her, als man sich für Ganztagesbetreuung ausgesprochen hat. Und jetzt halt, das muss ich jetzt sagen, es gab einmal Grün-Rot, also Sozialdemokratie vorne dran, ja, haben wir den besten Betreuungsschlüssel bundesweit von den Bundesländern. Unter Dreijährigen. 1:3. Ich sage immer, die Kinder musst du suchen mit dem Piepser der Feuerwehr. Also wenn ich Kindergartenbesuche mache, dann sehe ich die Kinder gar nicht. Der ist bundesweit bei 6, aber Rheinland-Pfalz macht einen guten Job, der ist teilweise bei 9, bei 10. Und jetzt müssen wir irgendwie überlegen, wie gehen wir mit dem Thema um, dass wir Eltern haben, die überhaupt nicht betreut werden und andere haben die Luxusversorgung, so würde ich es mal formulieren. Und ich kann sagen, als Politiker, das kann ich nicht akzeptieren. Das ist gar keine Finanzfrage gerade, sondern zu überlegen, wie kann man wirklich insgesamt Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstellen. Das Gleiche trifft bald auch das Land. Wir laufen da in eine absolute bildungspolitische Katastrophe hinein. Und wir müssen mit dem Thema Klasserteilner und andere wieder umgehen. Und ganz ideologiefrei. Demografie schlägt zu. Jahrgang 64 in Esslingen, in Tübingen wird es ähnlich sein, 1500. Davon haben 20% Abitur gemacht, 1200 duale Ausbildung. Jetzt der Jahrgang, der Abitur macht bei uns, sind wir noch 900. Also 900 Kinder und davon machen 700 Abitur. Es sind nur 200, die duale Ausbildung machen. Wie soll das funktionieren für Erzieher, für Handwerker, für Pflegeberufe? Das kann nicht funktionieren. Und von daher, da nachzudenken, wie wir das insgesamt, aber wir müssen auch wieder über das Thema längere Arbeitszeit nachdenken, längere Lebensarbeitszeit und natürlich auch Menschen aus der Teilzeit für Vollzeit motivieren, vieles mehr. Thema Demografie habe ich das erste Mal 2006 formuliert. Da hieß es immer, wir haben doch kein Problem. Alle Arbeitgeber angeschrieben, jetzt mehr ausbilden, als eigentlich notwendig ist. Nee, es kommt nicht. Wir sind direkt hineingelaufen. in diese Demografiefalle. Das beschäftigt mich aktuell gerade sehr. Und das Zweite, und dann die Kunden will das Kollege nicht wegnehmen, was mich sehr beschäftigt als Aufsichtsrat von unserer Stadtwerke. Meine Eltern haben ein kleines Reiherhaus, 17.000 Kilowattstunden Gas, das ist so ein Durchschnitt ungefähr roundabout. Als ich anfing, 1.800 Euro Gas, meine letzte Aufsichtsratssitzung 4.000 Euro. Wenn ich jetzt Aufsichtsratssitzung hätte, 8.000. Strom von 800 auf 2.000, mach aus 2.500 Euro, kleines Reihenhaus, 10.000. Meine eigene Doppelhaushälfte ähnlich, gut saniert, Solarthermie, alles was man hat, ein bisschen größer halt, exakt die gleiche Situation. Und da zu schauen, dass wir die Stadt zusammenhalten, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Zu überlegen, dass starke Schulden eben jetzt auch mehr Lasten tragen müssen. Da müssen wir schon gut über nachdenken, wie wir dieses organisiert bekommen. Über all die unterschiedlichen Steuern und Gebühren. Aber man kann nicht nur sparen in diese Krise hinein. Das ist schon auch meine Überzeugung. Ich könnte jetzt noch lange ausführen, was mir ansonsten noch unter den Nägeln brennt und die ganzen parallelen Entwicklungen mit Corona und vielem anderen mehr. Und naja, und dann habe ich gelesen in der Süddeutschen, die jüngere Generation wird mal sagen, Mensch, 2022 war das ein kühler Sommer. Und das ist die ehrliche Übersetzung. Wir reden viel über Klimaneutralität, das ist wichtig. Beispielhaft Tübingen, ich werde jetzt beschließen in der nächsten Sitzung 2035. Ihr seid mit 2030 unterwegs, wir sind einfach zu spät gestartet in Esslingen. Aber wir müssen natürlich die Stadt anpassen an den Klimawandel. Viel mehr Grün, viel mehr Wasser, viel mehr Schatten. Photovoltaik in die Altstadt mit dem Landesdenkmalamt gerade intensiv am Diskutieren, wie man dieses hinbekommt. Die man dann sagen, oder Blick von der Burg auf Esslingen, da kann doch keine Photovoltaikanlage drauf sein, dann sage ich ja. Und ich bin mir sicher, heute sagen 99 von 100, wenn dort Photovoltaik ist, zum Glück. Und dort wird auch der Beitrag geleistet. Wir müssen all die Themen jetzt, glaube ich, arbeitlich im Sinne von Zeitenwende neu denken. Und da sind wir an der Front gefragt, nicht mit irgendwelchen Milliardensummen, sondern das konkret zu übersetzen für 85.000, wie viel seid ihr? 90.000, bei uns für 95.000, aber bei uns auch, das ist der Unterschied für 50.000 Arbeitsplätze. Allein der Daimler hat 5.000, nur für Verbrennungstechnologie. Das ist halt keine Universitätsstadt. Also wie kann Strukturwandel gelingen parallel? Man soll zwar keine neue Fläche verbrauchen, braucht aber für neue Technologien dennoch Fläche. Das ist ja in den 20er Jahren die Herausforderung. Die alte Technologie läuft weiter und du brauchst für neue Technologie trotzdem Fläche. Und das macht übrigens den Beruf auch so spannend, weil es wirklich keine Sekunde langweilig ist.
Aber ich sehe ja einen gewissen Optimismus dabei noch bei Ihnen.
Ja, unbedingt. Ich sage das auch deswegen, ich komme gerade aus unserer polnischen Partnerstadt. 120 Kilometer südlich von Warschau, es gab übrigens auch das erste jüdische Ghetto, bevor es dann das Ghetto in Warschau gab. Und das macht nachdenklich, wenn man in so einer Stadt ist, ungefähr so groß wie Esslingen. Das Krankenhaus kurz nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet, so sieht es noch heute aus. Wenn ich die Universitätsklinik sehe, unser eigenes städtisches Klinikum, das bauen wir für 300, 400 Millionen gerade um. Durchschnittseinkommen, Mittelbau, Hochschule 800 Euro, junge Lehrerin 500 Euro. Das Auto ist aber genau gleich teuer, das Benzin ist gleich teuer. Espresso 2 Euro. Ich saß auf diesem Marktplatz und war das gar nicht bewusst. Ich war das erste Mal da und sage ich, sag mal, wie ist denn der Marktplatz so leer? Wunderbares Wetter. Bei mir in der Stadt wäre alles voll. Ich müsste gerade gucken, dass ich einen Platz finde. Ja, die haben echt Sorgen. Zukunftssorge. Und dann schließt sich wieder der Kreis zum Thema Flüchtlinge. Ganz viele ukrainische Mitarbeitende dort, also die Polen gingen zu uns, die Ukrainer gingen nach Polen. Und die kommen jetzt schon, das ist jetzt schon Pull-Effekt, ja, verdienen dort 300, 400 Euro, weil die sind ja nicht in diesem Mittelbau der Universität beschäftigt. Und bei uns kommen jetzt in das System hinein, das einfach auskömmlicher ist, ja, gar keine Frage. Das heißt, wir haben jetzt bei uns im Landkreis schon Herausforderungen. Die sind jetzt seit vielen Jahren in einem sicheren EU-Staat. Wir kommen jetzt zusätzlich zu uns nach Deutschland. Das ist eine große Herausforderung, wie gehen wir damit um? Und 100, also wir kommen gar nicht so schnell nach, neue Plätze zu generieren. Und es waren im Sommer alle im Freien. Jetzt kommt Winter, wird dann halt doch kalt und dann haben wir wieder 4,5 Quadratmeter pro Flüchtling. Das gibt dichte Stress für unsere Gesellschaft. Und damit müssen wir umgehen. Da kann ich schon einfach in den Stadtpark gehen. Das führt automatisch zu Konflikten. Und von daher immer wieder darauf hinzuweisen, auch Bundespolitik, was das für uns bedeutet, ist, glaube ich, Aufgabe von Kommunalpolitik.
Den Satz finde ich ganz wichtig und möchte nochmal unterstreichen, weil es wird ja jetzt auch von Personen, die ich nicht namentlich nenne, damit geworben, dass sie nicht zu Markus Lanz gehen wollen. Also ich beichte jetzt an der Stelle, ich gehe da morgen wieder hin, weil ich eingeladen worden bin zu einem Thema, das mich umtreibt und wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Stimme der Kommunalpolitiker hört, weil wir einen anderen Blick auf die Dinge haben aus zwei Gründen. Erstens sprechen die Leute direkt mit uns, Wer von Ihnen spricht mit Bundeskanzler Scholz so auf dem Marktplatz nebenbei? Kommt logischerweise kaum vor. Und zweitens sind wir ganz direkt von den Folgen des Handelns betroffen. Das kommt auch Monate, bevor es dann aggregiert in dem Ministerium mal ankommt, bei uns sofort wieder an. Das spüren wir schon mit 4, 5 Gesprächen, weißt du, in was das hingeht. Ich kann mich erinnern, dass wir im September, Oktober 2015 eine Sitzung hatten mit 20 Oberbürgermeistern und alle Oberbürgermeister haben gesagt, wir schaffen das nicht in dieser Sitzung ohne Presse. Ich habe es dann auch öffentlich gesagt. Ja? Und 4 Monate später hat Frau Bundeskanzlerin auch erkannt und hat die Grenzen geschlossen mit Hilfe von Erdogan, was niemand als moralische Großtat in irgendeiner Weise verbrämen sollte. Aber passiert ist das, weil wir in der Basis gesagt haben, wir können das nicht. Ist nicht machbar. Da könnt ihr euch in Berlin noch so schöne Programme ausdenken. Wir haben am Ende irgendwann die Ressourcen nicht mehr. Und diese direkte Rückmeldung, dass man wirklich mit den Ergebnissen seiner Arbeit konfrontiert wird, das gilt auch für schlechte Pflastersteine, Kanaldeckel oder defekte Beleuchtung. Morgens der erste Bürger, der mich anspricht, hat ein Problem dieser Art und lädt es bei mir ab. Also weiß ich genau, was das Ergebnis der Arbeit der Stadtverwaltung ist, meines Arbeitens, und kriegt es unmittelbar gespiegelt. Das ist der große Mehrwert. Bezogen auf den kommenden Winter habe ich neben den Fragen, die Matthias Klopfer gerade angesprochen hat, die ich alle genauso als kritisch betrachte, eine große Sorge, um die es auch morgen gehen soll, sei Ihnen ganz offen, ich befürchte, dass wir einen Deindustrialisierungsprozess in unserem Land erleben werden, wenn jetzt nicht ganz schnell die Weichen anders gestellt werden. Ich nenne das bewusst industrielle Kernschmelze, weil wir ja den Begriff Kernschmelze von der Atomkraft her kennen und meine Partei zu Recht dafür gesorgt hat, dass wir auf dieser Hochrisikotechnik aussteigen. Leider hat aber Frau Merkel mit ihren Regierungen den großen Fehler gemacht, den Ausstieg zu beschließen und nirgends einzusteigen. Sie hat vor 10 Jahren den Ausbau der Solarenergie mit einem Federstrich quasi beendet. Von einem Jahr aufs andere hatten wir 80% weniger neue Solaranlagen. Wäre im Tempo von 2012 weitergebaut worden bis heute in ganz Deutschland, könnte der Putin und sonst was. Wir hätten gar kein Problem, weil wir uns erneuerbar autark versorgen würden, wie Hermann Scheer es mal gefordert hat mit seinem Buch Energieautonomie. 2013 die Solarenergie und 2018 das gleiche mit der Windenergie. Da war der politisch verursachte Einbruch 90% weniger neue Anlagen von 17 nach 18. Hat komischerweise in Deutschland keinen interessiert. Wir sind ja wahnsinnig damit beschäftigt, die neueste Ausspracheform von irgendwelchen Begriffen miteinander zu diskutieren. Aber die wichtigen Sachen kommen nicht vor. Und wenn ich da jetzt auf diesen Winter gucke, mit der Energiekrise, die uns da bevorsteht, und mir Firmen angucke wie Roche oder wie Horn oder CHT, wenn man alle mit diesen Firmen spricht, es sind Tausende von Arbeitsplätzen in unserer Stadt, die haben einen immensen Energieverbrauch. Kann ich weitermachen mit dem Betonkämmler in Hirschau oder Tübinger Stahlfeinguss? Ist Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst, wir sind auch eine Industriestadt, also nicht nur Universität. Wenn der Gashahn abgedreht wird, sind da Firmen dabei, die sperren den Schlüssel um und da kommt nie wieder einer zurück. Das ist dann wie Zanker in die 80er. Die Älteren unter uns wissen das noch. Und das ist nicht ein Zanker, sondern es sind 10 Zanker gleichzeitig. Deindustrialisierung. Und das droht uns, wenn wir nicht die Gasversorgung sicherstellen können und nicht einen Weg finden, dass diese Industrie bezahlbare Preise bekommt. Und jetzt zum Thema, das mich da wirklich umtreibt. Wir haben eine Bundesregierung, die ein 65-Milliarden-Paket, das dritte, glaube ich, schnürt, bei dem nahezu jeder irgendwie bedacht wird. Es gibt ein Sonderpaket für Rentner, ein Sonderpaket für Kinder, ein Sonderpaket für Studierende. Der Rentner kriegt das Geld, ob er Millionär ist oder nicht, spielt alles keine Rolle, aber alle werden bedacht, also es wird verteilt. Das ist im Großen und Ganzen auch richtig, weil da sind viele Menschen dabei, die nach deiner Rechnung ihre Energiepreisrechnung im Winter nicht mehr bezahlen können. Und da muss der Staat entlasten, da muss er eingreifen und schützen. D'accord. Aber es gibt halt doch die alte Weisheit, da hoffe ich wenigstens von dir, Richard, Unterstützung zu kriegen, dass man nur das verteilen kann, was man vorher erwirtschaftet hat. Und für die Industrie ist in diesem Paket einfach nichts dabei. Es gibt nicht mal eine Befreiung von der Gasumlage für die energieintensiven Branchen. Das haben wir sogar beim Erneuerbaren Energiengesetz als Grüne selber noch mit Jürgen Trittin gemacht, dass die energieintensiven Branchen diese Umlage nicht bezahlen mussten, weil wir wussten, wir vertreiben die außer Landes. Jetzt machen wir eine Gasumlage, die Preise gehen eh schon durch die Decke und setzen das oben drauf, und zwar für die energieintensive Industrie genauso wie für den Kleinsthaushalt. Meine These ist, dass es uns nichts hilft, jetzt kleine Haushalte zu entlasten, wenn bis in 2 Jahren der Kern dieses Landes, der industrielle Kern, geschmolzen ist, weil wir dann gar nichts mehr haben, was wir verteilen können. Und dass da nichts kommt von unserer Bundesregierung, das macht mich mittlerweile wirklich fassungslos. Und ich will da nochmal konkret ein Beispiel aus der Stadtwerke-Perspektive mal verdeutlichen. Und da ist auch wieder wichtig, wenn man nah dran ist, wie anders das dann aussieht als aus Berlin. Die Berliner Diskussion kennen Sie alle. Selbst Christian Lindner stellt sich ins Fernsehen und sagt, wir müssen jetzt aufhören mit der Gasverstromung. Beifall. Tatsache ist, es passiert nicht. Die reden seit Monaten über das Aufhören der Gasverstromung und 13% des Gases gehen jeden Monat in den Strom rein. So, woran liegt es? Ich habe mir das seit April schreibe ich Briefe nach Berlin und erkläre es denen und versuche es mit den Fachbeamten zu besprechen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal drauf einsteigen. Seit April versuche ich ihnen Folgendes klarzumachen. 2/3 der Gasverstromung ist Kraft-Wärme-Kupplung. Die ist von jeder Maßnahme ausgeschlossen, weil man sagt, das ist ja Haushaltswärme und niemand darf frieren. Gut, kann ich als Setzung akzeptieren. Aber es stimmt gar nicht, dass man dafür Gas einsetzen muss. Die Stadtwerke Tübingen könnten seit April 20% des Gasverbrauchs dieser Stadt ersetzen, ohne dass sie irgendwas davon merken, indem sie dafür Öl in Kessel verbrennen. Unsere Fernwärmenetze sind alle redundant ausgelegt. Es gibt zu den Gaskraftwerken immer noch einen Zusatzheizkessel, den man mit Öl befeuern kann. Könnten wir machen, das Öl ist auch schon eingelagert, wir haben maximal aufgefüllt für den Winter. Aber wir tun es nicht, wir verfeuern weiterhin 20% des dringend benötigten Gases für die Industrie ohne Grund. Genauer genommen aus einem wirtschaftlichen Grund. Weil nämlich die Wärme kostendeckend mit den Ölkesseln produziert werden könnte, aber die Stromproduktion, die Hälfte etwa dieses Gases wird zu Strom gemacht, die Hälfte zur Wärme. Die Stromproduktion haben wir Ihnen schon verkauft. In der Planung haben die Stadtwerke ihre eigene Stromproduktion fürs Jahr durchgerechnet und es sind Sie als Kunden, die den Strom schon gekauft haben. Wenn wir jetzt diese Kraftwerke abschalten, haben wir keinen Strom, den wir Ihnen verkaufen können. Das heißt, wir müssen den woanders kaufen, damit Sie nachher nicht als Stromkunde ohne Strom dastehen. Und jetzt ist aber der Börsenpreis für Strom aktuell 10-mal höher als noch vor einem Jahr. Das heißt, wir würden in einem halben Jahr etwa 15 Millionen Euro Verluste schreiben bei den Stadtwerken Tübingen, da müsste ich da der Schlüssel umdrehen, wenn wir das, was volkswirtschaftlich absolut geboten ist, machen würden, nämlich diese Gaskraftwerke abschalten. So, das kann man ändern. Da muss man eben als Bundesregierung den Mut haben zu sagen, wenn ich 65 Milliarden für alle möglichen Anliegen ausgeben kann, und da rechnet sie sich ja auch noch die Progressionsverschiebung und das Wohngeld und alles Mögliche mit rein, das soll ja möglichst beeindruckender Betrag sein, diese 65 Milliarden, das ist also politisches Marketing. Wenn ich so viel Geld ausgeben kann für allerlei Unterstützungsmaßnahmen, dann muss ich auch in der Lage sein, das Geld zu mobilisieren, um den Stadtwerken die finanzielle Unterstützung zu geben, dass sie ihre Gasverstromung einstellen können. Und da wäre man in Deutschland vielleicht bei 5 Milliarden in der Größenordnung. Das passiert aber nicht. Also wird weiterhin dieser extrem wichtige Rohstoff einfach verbrannt, obwohl es wir nicht müssten, obwohl wir einen Ersatz hätten mit Öl, das lieferbar ist. Und das in einer Situation, wo uns der Putin jeden Tag erpresst, indem er wieder was rumschraubt und wieder eine Pipeline stillmacht und wieder runter und 20 und 0% und so irgendwas. Und das sind so Dinge, wo ich dann einfach sagen muss, das verstehe ich nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum die sich in Berlin gegenseitig so blockieren und an der Stelle nichts machen, weil der Grund ist nur, dass Christian Lindner dafür keine Gelder bereitstellen will. Robert Habeck würde das schon machen. Aber er hat die 5 Milliarden nicht. Da sitzt der Lindner drauf, der will nicht, dass der Habeck einen Erfolg hat. Sind wir wieder bei dem Thema von vorher. Und dann wird es nicht gemacht, obwohl es volkswirtschaftlich so dringend notwendig wäre. Und das so zu durchschauen, analysieren zu können, durchrechnen lassen zu können, das kann man tatsächlich auch im kommunalen Bereich dann als Aufsichtsratsvorsitzender eines Stadtwerkes. Und dann kann man es wiederum auch transportieren in die größere politische Debatte. Ich habe es im Spiegel in einem Text geschrieben. Ich werde es morgen versuchen, bei Markus Lanz zu erklären, in der Hoffnung, dass irgendwann doch noch was dabei passiert. Aber wenn wir da nicht tätig werden, wenn es uns nicht gelingt, durch diesen Winter zu kommen, dann habe ich wirklich allergrößte Sorgen für dieses Land und den Wohlstand, von dem eben alles, was die Bürger von uns auch erwarten, irgendwie letztlich herrührt. Ohne den Wohlstand, den wir dann auch in unsere Konzepte machen, gibt es plötzlich keine Stadtbibliothek mehr. Und die Quellen des Wohlstandes zu sichern, das halte ich für die wichtigste Aufgabe dieses Winters.
Also dieser Trend der Deindustrialisierung, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, der ist natürlich zweifelsohne da, weil das Thema wir im Süden jetzt, vor allem in Baden-Württemberg, natürlich mehrfach betroffen sind. Einmal sind wir wirklich das Land, das auch die Automobilindustrie, die Automobilzulieferindustrie und so weiter, manche Regionen ganz stark haben, und die transformieren sich im Moment in einem rasanten Tempo. Da wissen wir auch nicht, wo wir dann rauskommen. Mein Punkt war einer, Boris hat es, an ihm hat man es jetzt gemerkt und hat es auch ein bisschen genossen. Der Mann der klaren Worte, der richtig gut analysiert und der dann kein Blatt vor den Mund nimmt und der das dann auch sagt. Und schauen Sie mal in die Welt unserer Politik. Das Thema der klaren Worte, der Argumente, der Analysen, das war auch schon einmal anders. Der Diskurs, der politische Diskurs in unserem Land ist in Teilen verloren gegangen. Grundsätzliche Entscheidungen, wie zum Beispiel, nehme ich mal, das ist schon Wehrpflicht, war so eines. Man hat nie politisch über die Aussetzung der Wehrpflicht diskutiert. Da gab es überhaupt gar keine Debatte. Da gab es eine Entscheidung, ruckzuck, zack, fertig. Auch beim Thema Flüchtlinge, wir hatten keine offene Diskussion über dieses Thema, ja, wo wir dann hätten unseren pragmatischen Weg dann auch in der Breite ausbreiten können. Boris wurde in eine Ecke gesteckt und ich wurde halt da als, oh, der ist CDU und sagt sowas, oh, wie toll, ja, wurden dann so einfach etikettiert, und dann hat das auch wieder gepasst und man ging zum nächsten über. Der Diskurs ist das ganz Entscheidende. Früher hat Politik sich so definiert, das sind Interessen, und es ist legitim, Interessen zu haben, die kommen da auf den Tisch, die muss man transparent machen, die Mechanismen dahinter aufzeigen, und es ist die Sache der Politiker, Verantwortung zu übernehmen und dann Entscheidungen zu treffen, dass ein Ausgleich herbeigeführt wird. Heute habe ich eher den Eindruck, wenn wir kommen und das anmahnen, dann gelten wir wie von gestern oder outdated. Heute geht es darum, wer hat die bessere Moral? Wer folgt welcher Ideologie? In welche Schublade gehört der? Und das halte ich für sehr gefährlich, weil dann münden wir in eine Gesellschaft der Heuchelei. Und deshalb würde ich mich freuen, wir würden da wieder mehr Diskurs und wieder mehr Freude an der Debatte und das dann auch wieder bringen. Das vermisse ich sehr in diesem Land. Und als kleiner schwäbischer Oberbürgermeister tue ich, was ich kann, damit auch debattiert wird. Ja, und Boris will halt die Debatte. Das passt vielen nicht, ne?
Wir haben gehört, was Boris Palmer sich von der Bundesregierung wünscht. Was wünschen Sie sich auch von der Gesellschaft in den kommenden Wochen und Monaten? Es wird viel gesprochen über Wohlstandsverlust, der eintreten könnte. Boris warnt vor einer Kernschmelze. Das wäre natürlich auch eine Folge, die sich unmittelbar äußert. Die steigenden Preise äußern sich unmittelbar im Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger. Brauchen wir den Teamspieler Gesellschaft jetzt einerseits, oder drohen uns wirklich Verwerfungen gesellschaftliche? Was droht da auch in Kommunen?
Also ich glaube, wir brauchen wirklich vor allem kluge Rahmenbedingungen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wird es vor Ort dann irgendwann unlösbar. Ich finde es einen sehr, sehr klugen Gedanken zu sagen, wir kombinieren Sicherheit der Grundversorgung mit einem starken Anreiz zum Einsparen. Das hat unser Finanzminister gerade mit der Vorsitzenden des Sachverständigenrates für die wirtschaftliche Lage, der Frau Grimm, in der FAZ publiziert. Beim Strom scheint es jetzt unterwegs zu sein. Ich glaube, wir brauchen es auch beim Gas. Also konkret 75% des durchschnittlichen Bedarfs wird über einen sogenannten Deutschlandtarif subventioniert. Und alles, was darüber rausgeht, wird aber gar nicht mehr bezuschusst. Das heißt, da wird es dann richtig teuer. Da reden wir jetzt auch vom 4-, 5- oder 6-fachen, je nachdem. Sodass wir alle wissen, diesen Winter stehen wir nur durch, wenn wir wirklich sparsam sind. Und dann brauchen wir vielleicht keine Trockner mehr, weil die Lufttrocknung auch funktioniert. Dann drehen wir die Heizung wirklich 2 oder 3 Grad runter, weil ich weiß, dass ich sonst die Energierechnung halt bei 10.000 statt 8.000 habe, wenn ich darauf bestehe, dass es weiter 22 Grad in der Wohnung sind. Ich bestehe aber so auf den klugen Rahmenbedingungen, weil ich nicht glaube, dass der andere Weg, dass wir entweder über Appelle oder Bespitzelung erreichen, dass jeder Einzelne sich dran hält, irgendwie erfolgversprechend ist. Ja, wie dann nachher der Reporter ins Büro des Oberbaumeisters kommt, versteckte Thermometer mitbringt und dann überprüft, hat er jetzt 17, 18 oder 19 Grad und dann wird das skandalisiert. Man mag das eine sehr gute Schlagzeile, aber es bringt uns kein Stück weiter. Und wir müssen von diesen Ersatzhandlungen und diesen moralischen Handlungen runter und die wichtigen und großen Hebel in die Hand nehmen. Deswegen ist es nicht so großartig, wenn die Bundesrepublik Deutschland einem Oberbürgermeister vorschreibt, dass er sein Rathaus nicht mehr beleuchten darf. Kommen wir auch selber drauf vielleicht, dass man das ausmachen könnte, um was einzusparen. Also die Symbolik ganz groß zu machen und auch noch in die kommunale Selbstverwaltung tief einzugreifen, da meine die wirklich, dass das was bringt. Und auf der anderen Seite fehlen die ganz wesentlichen Grundlagen, um das Ganze gemeinsam im Winter angehen zu können. Deswegen meine ich, es muss jetzt alle politische Energie darauf verwandt werden, die nächsten zwei Monate, die man noch hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es uns erlauben, nachher auch als Stadtgesellschaft, da sind wir dann wieder gefragt, mit Solidarität, mit Organisation, mit Wärmestuben, mit Stadthallen, mit Schulen. Da wird ganz viel diesen Winter, wenn es hart kommt, notwendig sein, was wir dann vor Ort schnell und pragmatisch organisieren müssen. Aber das allein wird nicht reichen, sondern wir brauchen wirklich ein kluges Management der Rahmenbedingungen, um gut durch diesen Winter zu kommen. Und das fordere ich ein.
Ja, Boris, moralisierte Politik braucht Symbolhandlungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe eine Gruppe, die sich über Einsparmaßnahmen da Gedanken macht und wo man wirklich sparen kann, das ist natürlich bei den öffentlichen Gebäuden und dann bei den Schwimmbädern und Sie kennen das alles. Und wo man wirklich so gut wie gar nichts sparen kann, weil wir schon seit Jahren auf LED umgestellt haben, ist die Weihnachtsbeleuchtung. In Schwäbisch Gmünd, noch in den 90er Jahren, die Weihnachtskonturenbeleuchtung, ne, daran erkennt man auch Schwäbisch Gmünd und auch Esslingen, Weihnachtskonturen, 20.000 Mark. Jetzt 1.500 Euro. An dem Kreisdiagramm der Energieverbräuche sind es 7%, die man da ausmacht, überhaupt für das Thema Beleuchtung, aber fast 20% für IT und in Tübingen wahrscheinlich 40%. Weil bei uns sind es gar nicht alle so im Einsatz. Ne? Also das müsst ihr schon mal messen. Also wenn ihr da mal guckt, was ihr sparen könntet, wenn man die Nummern da ausmacht, sparst du nämlich noch viel mehr ein. Also mein Thema, dort zu sparen, wo es Sinn macht und wo man den größten Effekt hat, nicht Symbolpolitik, nicht Budenzauber, wo man dann halt die Konturenbeleuchtung ausmacht. Ja, aber 1.500 Euro ist auch etwas, Herr Oberbürgermeister. Seitdem, Mensch, Kerle, wenn dir 3 Grad weniger im Schwimmbad machst, was wir jetzt tun, wir gehen von sage und schreibe 27 Grad auf 24 Grad. Das Schwimmer und so dürre Dinger wie Ihnen ist das sowieso lieber, weil das 27 ist viel zu heiß. Damit könnte ich über 100 Jahre die Gmünder Konturenbeleuchtung anlassen. Nur einfach dort, wo man wirklich was bewirken kann, da auch rangehen und das dann auch machen. Und das muss man auch so sagen. Ja, und die Leute verstanden das draußen auch. Also das ist wirklich, aber wenn du natürlich dann in Fachkreise reingehst und dann verlierst du dich. Also Boris weiß ich, der sagt es sogar beim Lanz, das ist dem scheißegal. Und das ist richtig, Boris, mach weiter so.
Sehen Sie gerade akuten Bedarf an einer weiteren gemeinsamen Aktion oder schauen wir jetzt erstmal, wie die nächsten Wochen ins Land gehen? Steht ein neuer offener Brief von Ihnen dreien schon halb formuliert im E-Mail-Ausgangsfach?
Ich will das jetzt nicht ausschließen, aber bei mir ist zum Beispiel so, dass ich mit meinen Kollegen im Landkreis Esslingen vor dem Thema Kinderbetreuung mal so formuliert, Freie Wähler, CDU, SPD, wie gesagt, es geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt einfach auch nochmal sagen, hallo, wach an die Landespolitik. Es geht nicht nur nach Berlin, wir müssen jetzt schon ein bisschen nach Stuttgart schauen. Die haben halt auch tapfer verhandelt über 350 Millionen, die sie irgendwie noch unter die Menschheit bringen. Mal gucken, du kennst wahrscheinlich das Ergebnis, ich noch nicht, welche Wohltaten einem da noch so einfallen. Also ich wundere mich weiterhin, weil nahezu täglich kriegen wir ja mehrere Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg, wo immer wieder was Neues initiiert wird und man neue Mitarbeiter einstellt und tolle Kongresse macht. Also ich muss mir schon überlegen, was mich so ein bisschen weiterhin nachdenklich macht, dass viele an unserem Ministerium so weiter arbeiten, als sei alles wie vorher auch. Das steht so, das ist im Haushaltsplan drin für 2022 und das macht man natürlich wie selbstverständlich auch. Und das ist im Großen, und was mich am meisten nervt, ist Politik mit der Gießkanne. Also weder du noch ich haben diese 300 Euro gebraucht, die auf unserem Gehaltszettel für September drauf waren. Als Energiegeld. Das muss mir mal ein Mensch erklären. Übrigens auch nicht meine Eltern, die haben nicht so große Rente, aber die haben ein eigenes Haus. Und die haben vielleicht auch noch andere Kapitaleinkünfte, mit denen sie leben können. Und so sind wir jetzt unterwegs mit Milliarden und die fällt uns dann zum Schluss dort, wo wir sie ganz konkret brauchen zur Unterstützung. Die Schlange vor den Tafelläden, die werden jeden Tag noch länger. Und jetzt ist das 9-Euro-Ticket vorbei, ÖPNV, die nicht im VVS, ich bin in der Region Stuttgart, die Preise gehen schon wieder durch die Decke. Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Die Bahnen sind auf einen Schlag wieder leer. Und die Landeshauptstadt war so voll wie nie letzte Woche und ich war jetzt gestern dort und vorgestern dort, ist so leer wie noch nie. Die Menschen sind, also man muss schon auch schauen, was müssen wir denn jetzt da hinbringen. Da hilft es mir auch nichts, wenn der Ministerpräsident jetzt den nächsten Gipfel fordert. Man muss einfach sagen, die Länder bringen die 1,5 Milliarden. Mindestens, damit man anschließend ein Anschlussticket bekommt. Also ich finde schon, dass man jetzt, und zwar schnell, so wie man jetzt, wenn es kritisch kommt und hart auf hart kommt, wenn plötzlich kein Gas in Tübingen ist, dann müsste die OBS entscheiden, zwar am gleichen Tag, dann könnte ich sagen, lade ich mal zum Gipfel ein mit der Landesregierung. Dann müssen wir damit umgehen, mit der Situation. Und da wünsche ich mir mehr klare Haltung, mehr Strategie gleichzeitig auch. Und natürlich auch Streit, politische Streit, will ich auch von meiner eigenen Partei sagen. Also früher waren Parteitage echt anstrengend bei der SPD, da bist du ja gar nicht rausgekommen vor Mittermacht. Mittlerweile beginnt es um 11 und 14.30 Uhr kannst du eigentlich schon zum Kaffee und Kuchen gehen, weil da gibt es einen klaren Initiativantrag und der wird so formuliert und dann wählen wir noch den Kanzlerkandidaten und dann ist das durch, uns fällt politischer Diskurs. Wir sind ähnlich unterwegs wie die CDU so langsam. Mein Eindruck ist aber, dass die Grünen so langsam auch so unterwegs sind. Und das ist aber diese
Politik. Also wenn ich zu Parteitagen fahre, wird es immer ziemlich aufregend. Also,
ich versuche das zumindest in meinem, das kostet kein Geld, da sind wir glaube ich alle gefordert, in meinem Gemeinderat auch weg von diesem, man liest seine Rede vor und hört gar nicht zu, was der Nächste sagt und versucht da also eine Debatte zu machen und anschließend, man kommt mit dem anderen, wie das Peter Struck mal formuliert hat, als Strucksches Gesetz, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Und das müssen wir im Gemeinderat auch wieder machen, aber auf Landes- und auf Bundesebene, weg von diesen Regierungs- und Oppositionsdingen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Boris das immer formuliert. Bin ich immer seiner Auffassung. Zwischendurch habe ich gedacht, wenn er sich auch mal zu Fußballprofis äußert, naja, Fußball versteht er sowieso gar nichts. Habe ich mal damals zu ihm gesagt, dann fragst du mich wenigstens vorher, ja. Bevor du das nächste Mal zum Thema Sport äußerst. Aber so, ich glaube, dieser freundschaftliche und zugleich streitbare gemeinsame Weg ist so wichtig.
Ich habe tatsächlich was ich im Kopf rumschiebe, also die beiden kennen es noch nicht, aber ich stell's dann demnächst in die WhatsApp-Gruppe. Also ich habe das vorher erläutert, dass ich es einfach für so zwingend halte, dass wir aufhören, dieses wertvolle Gas zu verstromen und dass wir es auch könnten. Weil ich könnte sogar morgen die Entscheidung treffen, ich wäre dann nur im Knast. Weil das ist ja eindeutig Untreue. Ja, wenn ich zum Nachteil der Stadtwerke 15 Millionen verprasse, dann kann mich einer in den Knast stecken. Stadtwerke haben nichts davon. Das Ganze wird aber in dem Moment plötzlich anders, wo wir in die Gasknappheit hineinkommen. Wenn wir jetzt die Erlaubnis kriegen würdet, ich bin ja nicht so sicher, ob die Regelung in Berlin irgendwie noch verbessert wird. Ja, leider wird es ja nicht immer gemacht. Aber wenn wir wenigstens die Erlaubnis hätten, die Abschaltreihenfolge selber zu bestimmen, wenn wir uns vorneweg zuerst abschalten dürften. Also ganz konkret die Situation, irgendwann im Januar oder Februar geht es Erdgas aus und jetzt müssten die Stadtwerke dem Rösch und dem Horn, und die ich alle vorher genannt habe, zuerst das Gas abdrehen. So ist im Moment die Rechtslage. Industrie kaputt machen ist das Wichtigste. Verstehe ich schon mal gar nicht. Ja? Also, verstehe schon mal die Logik dahinter nicht, aber das ist die Gesetzeslage. Gut, wenn ich jetzt wenigstens sage auf die Leute, bevor ich meine Tübinger Industrie kaputt mache und die Gewerbesteuer dann die nächsten 20 Jahre bei 20 Millionen statt bei 60 Millionen ist, würde ich gern selber entscheiden können, dass ich zuerst meine Erdgaskraftwerke abstelle, aber dann möchte ich das Gas behalten. Dann möchte ich mit dem Gas die Industriebetriebe weiter versorgen können. Im Moment ist das nicht der Fall. Wenn wir abschalten, kriegt das Gas jemand anders, aber nicht die Industrie. Also eine kommunale Möglichkeit zu kriegen, die Abschaltreihenfolge zu verändern, wenn man dafür das Geld selber in die Hand nimmt, die eigene Verstromung einzustellen. Wäre so eine Notlösung, wo ich sagen würde, dann habe ich zumindest eine Chance, was ich der Tübinger Industrie noch sagen kann, wie es weitergeht, wenn es hart auf hart kommt. Ich stelle es mal in die WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Also ich fasse einmal zusammen. Wir haben hier einen flammenden Appell gehabt für mehr politische Debatte, eine Rückkehr zur politischen Debatte, für mehr gesunden Menschenverstand und für pragmatische Lösungen und auch weiterhin Teamspiel. Das kann man vielleicht so schon mal zusammenfassen. Eine letzte Frage an Sie beide. Würden Sie gerne auch in Zukunft über den Wahltag des 23. Oktober hinaus mit Boris Palmer als Oberbürgermeister von Tübingen weiter zusammenarbeiten können?
Der junge Kollege fragt pointiert. Ja, also nochmal jetzt, ich glaube, hier sitzen sehr viele Menschen, die die Politik von Boris Palmer, die erfolgreiche Politik von Boris Palmer schätzen, das offene Wort auch schätzen. Wir brauchen das auch dringend. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die wirklichen Impulse, Verneuerungen in der Gesellschaft nicht von oben nach unten kommen, sondern die kommen bei uns von unten nach oben und im Schwäbischen oder bei uns im Land sowieso. Und alle sind gut beraten, wenn sie da eher dann auf die kleinen Oberbürgermeister mal hören, weil wir doch an der Nahtstelle sind zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir sind Seismografen. Wir hören eher das Gras wachsen. Und wir brauchen auch Antworten, weil genau das wird von uns verlangt auf allen Ebenen. Ja, und für alles, ne, von jetzt dem Komplizierter, was Boris jetzt erklärt hat mit den Stadtwerken, bis hin zu dem, was der Manfred Rommel immer gesagt hat, worum geht's denn jetzt, als so wie Sie gefragt haben, beim Oberbürgermeister, dann hat er stets geantwortet, des Oberbürgermeisters täglich Brot, das ist und bleibt der Hundekot. Haben wir auch. Was müssen wir uns da nicht alles drum kümmern? Wahrscheinlich alle drei. Ne?
Hast du jetzt eigentlich auf die Frage geantwortet?
Ich warte
auch noch. Hast du es gemerkt? Klares Ja. Ah ja. Nochmal, kann man sich ein besserer vorstellen, Boris?
Herr Klopfer, Sie hatten jetzt... Herr Klopfer, Sie hatten jetzt ein bisschen Galgenfrist, auf die vielleicht delikate Frage für Sie zu antworten. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, selbstverständlich. Also erstens weiß ich, das ist jetzt extrem anstrengend. Noch 8 Wochen, 7 Wochen. Für dich, für deine Familie auch, wird, ich weiß, von was ich rede, aber ich jetzt 3 Wahlkämpfe hinter mir. Direktwahl zu gewinnen, auf der Straße unterwegs zu sein, in sozialen Medien, echte Herausforderung, um jede Wählerin und um jeden Wähler auch zu kämpfen, das heißt Wahlkampf. Und erstmal, da muss man gesund bleiben. Dann erstmal, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, das ist weiterhin viel zu Fuß gehen. Die gesündeste Form überhaupt, um voranzukommen, gleichzeitig zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Das ist, glaube ich, auch wichtig so in der Situation. Und ich mache es ein bisschen allgemeiner. Also, was Deutschland fehlt, ist der 3. Kammer. Für Städte- und Gemeindetag, wo unsere Themen formuliert werden. Der Bundesrat ist schon schwach, ein ganz starkes Bundestag, aber wo ist denn die Repräsentanz der Kommunen und wer ist denn die Stimme der Kommunen? Und da fällt mir ehrlicherweise außer Boris Palmer als derjenige, der Namensartikel zur Wohnungspolitik in der Zeit schreibt, genauso wie er pointiert im Spiegel unterwegs ist oder mal Markus Lanz oder eben auch weiterhin auf Facebook selber antwortet, das finde ich ja faszinierend. Ja. Also, aber auch mit den neuen Medien, wie selbstverständlich auch umzugehen. Und da wünsche ich mir viel, viel mehr Kollegen, die dort eben landes- und bundespolitisch auch unterwegs sind. Ich glaube, das sind viele dann doch eingeigelt, auch in ihrer eigenen Stadt. Das ist natürlich eine Gefahr. Du kannst von morgens 8 bis abends 22 Uhr die 7 Tage die Woche in deiner Stadt dich aufhalten. Der Blick über den Tellerrand hinaus, ist das notwendig und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit nach dem 23. Oktober, bin abends auch da. Mit ihm kann man ja bloß mit Apfelsaftschorle anstoßen. Ich bringe dann aus dem Remstal, aus seiner alten Heimat, das dann als Geschenk mit einem guten Streuobstwiesen. Wird vorher fragen, ob sie auch nach dem Palmerschnitt dann arbeitet oder unterwegs war. Das finde ich weiterhin sehr faszinierend, so im Remstal. Redet man mit Boris Palmer übrigens anders als in der Landeshauptstadt oder vielleicht auch hier in Tübingen oder auch in Esslingen. Da ist das ein Kind des Remstals. Unsere WhatsApp-Gruppe heißt übrigens auch Remstal-OBs. Schmerzt sich zwar, ich bin im Neckartal, er ist im Neckartal, aber irgendwie sind unsere Wurzeln halt so gemeinsam im Remstal. Nein, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, streitbar, und freue mich auf viele weitere Initiativen.
Also Sie merken, wir brauchen ihn.
Und das liegt an Ihnen, liebe Tübingerinnen und Tübinger. Darüber entscheiden Sie. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir haben ein ganz klitzekleines bisschen überzogen, aber Sie haben das, ich habe hier keinen Hufescharren gehört. In dem Sinne, ich glaube, es war für alle ein interessanter Abend. Ganz herzlichen Dank an Richard Arnold, der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd. Ganz herzlichen Dank an Matthias Klopfer, Oberbürgermeister von Esslingen. Und ganz herzlichen Dank an Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Wegen der fortgeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass wir keine größere Fragerunde jetzt noch im Plenum machen, sondern ich schlage vor, wenn Sie Fragen haben, wird sich bestimmt die Möglichkeit ergeben, informell hier jetzt noch im Anschluss dies ein oder andere zu besprechen. Ich sage Dankeschön für Ihr Interesse, Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Kommen Sie gut nach Hause und am 23. Oktober eine gute Wahl. Vielen Dank. Dankeschön.
Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.